Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Das kleine G der Universität Wittenherdecke. Ich bin Martin Rützler und ich begrüße Sie zur 16. Folge des DKG-Podcasts mit Gedanken und Geschichten rund um das kleine G an der UWH. Heute ist der 4. September, also schon fast sowas wie Herbst oder Anfang des Herbstes, aber der Sommer lässt uns nicht los. In der letzten Folge habe ich gesprochen über die Summer School. In der vorletzten Folge ging es um die Sommerakademie. Das war ja so ein Spezialbeitrag, wo ich einfach mit dem Mikrofon rumgelaufen bin und die Teilnehmer direkt befragt habe. Und zu dieser Sommerakademie möchte ich heute nochmal zurückkehren. Und nicht nur ich alleine, sondern meine Gesprächspartnerin mit mir. Herzlich willkommen, Annemarie Schnell, Mitorganisatorin der Sommerakademie 2012, Sommerakademie der Humanmedizin, Studierende der Humanmedizin haben die ausgerichtet. Es ging um integrative Medizin und das Motto war Medizin mit Herz und Hand. Das habe ich, glaube ich, schon alles vorweggenommen. Herzlich willkommen.
Ein bisschen
willkommen
was haben Sie noch zu erzählen?
Ein bisschen haben Sie noch zu erzählen, das ist gut. Ein Begriff ist immer ganz häufig gefallen, der war Empathie. Frau Schnell, wenn ich Ihnen jetzt empathisch entgegenkommen soll, was müsste ich dann machen?
Sie müssen die Fähigkeit mitbringen, sich in mich hineinzuversetzen, ohne aber wirklich mitzuleiden oder das Gefühl zu übernehmen, was ich gerade habe. Also sagen wir mal, ein Arzt, der mit seinen Patienten leidet und mit denen jedes Mal weint, wenn es ihnen schlecht geht, hilft ihnen relativ wenig. Mhm. Aber sich vorstellen zu können, was der Patient gerade erlebt und wie er sich fühlt, ist enorm hilfreich, um mit dem Patienten einen Weg zu gehen.
Interessant, das hat mir mal eine Klosterschwester, die auch im Patientenversorgung zu tun hatte, hat sie mir gesagt, also mitleiden kann man nicht, aber mitfühlen kann man schon. Also genau dieser feine Unterschied. Ich müsste also jetzt mitfühlen, wie es bei Ihnen auf der anderen Seite von diesem Tisch sich anfühlt, wenn man über etwas erzählt, was man selber ausgerichtet hat.
Genau.
Ja, wollen wir mal
ziemlich
gucken,
aufregend ist, das kann ich Ihnen schon mal verraten.
Ja, bevor wir in die Materie einsteigen, es hat sich hier schon so ein bisschen gut eingebürgert, dass wir erstmal den Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin in diesem Fall ein bisschen vorstellen. Sie sind Studierende der Humanmedizin. In welchem Semester stecken Sie?
Ich komme jetzt gerade ins 5. Semester. Das heißt, bei mir beginnt jetzt die klinische Phase und ich werde das erste Mal Patientenbegegnungen wirklich haben.
Aber in den ersten 4 Semestern gab es doch auch schon mal irgendwo den einen oder anderen in der Allgemeinarztpraxis zum Beispiel, oder?
Das ist ja das Schöne in Witten, dass man schon früh Patientenkontakt hat, aber dass man wirklich 6 Wochen am Stück in der Klinik ist und am Klinikalltag aktiv teilnimmt, das fängt eben dann erst ab dem 5. Semester an.
Und wie ist Ihr Werdegang? Also wie sind Sie zur Medizin gekommen? War das schon immer klar, dass Sie Medizinerin werden wollen? Oder?
Ja, auf ziemlich direktem Weg. Ich habe allerdings noch ein Biologiestudium dazwischen geschoben.
Also, das klingt jetzt sehr direkt, ja.
Genau. Also ich habe mich nach meinem Abi nicht so richtig entscheiden können, was ich eigentlich machen will, weil mich so ungefähr alles interessiert hat. Und es war dann eigentlich eher Zufall, dass ich beim Lesen eines Buches darauf gekommen bin, dass ich mich doch für Biologie entscheide, weil mich so diese großen Zusammenhänge in der Welt einfach interessiert haben und es mich sehr gereizt hat, in der Welt herumzureisen und viele verschiedene Ökosysteme zu sehen und kennenzulernen. Und das habe ich dann auch in meinem Studium tatsächlich gemacht. Das war eine sehr schöne Zeit. Es kamen nur nicht so viele Menschen drin vor und die Pflanzen, mit denen ich gearbeitet habe, die waren nicht so richtig kommunikativ. Die konnte man nicht so auf ihrem Weg begleiten und irgendwann habe ich dann gemerkt, es ist doch eher die Medizin, die mich ruft.
Und dann haben Sie das Biologiestudium sein lassen oder zu Ende gemacht und dann weitergemacht in der Medizin?
Ich habe es noch zu Ende gemacht, noch den Abschluss gemacht und habe mich dann direkt in Witten beworben. Dann beziehungsweise ich habe während der Diplomarbeit, wenn ich keine Lust hatte, immer an meiner Bewerbung für Witten gearbeitet und das hat mich dann immer motiviert, diese Arbeit noch zu Ende zu bringen.
Dann sind Sie ja wahrscheinlich im Vergleich zu den Schulabsolventinnen, die hier direkt aus der Schule gekommen sind. Gut, man muss ein Pflegepraktikum machen, aber man ist dann irgendwie 19 oder sowas. Waren Sie ja schon ein bisschen älter an der Stelle, ne?
Ja, wobei ja in Witten der Altersdurchschnitt der Medizinstudierenden am Anfang schon deutlich höher ist als an staatlichen Universitäten. Also es haben einige schon andere Sachen vorher gemacht und ich bin tatsächlich erst die drittälteste bei uns im Semester.
Mhm, das ist ja interessant. Also überhaupt kein Problem, da in der Gruppe irgendwie klarzukommen?
Nein, gar nicht.
Mhm. Und man hört ja das, ich habe das schon mal gehört von Leuten, die vorher was anderes gemacht haben, beruflich was anderes gemacht haben auch, und dass sie dann etwas älter waren in dieser Kohorte der 20-Jährigen, dann ein bisschen Schwierigkeiten hatten, Fuß zu fassen. Aber die hatten da keine
Nee, das liegt an verschiedenen Dingen. Ich denke, das eine ist, dass man sehr viele Vorteile auch mitbringt. Also ich bin sicherlich mit einer anderen Vorbereitung in mein Studium gegangen, weil ich diese ganze Phase von, bin ich jetzt eigentlich richtig und wie ist es jetzt eigentlich, das erste Mal alleine zu wohnen und wer bin ich eigentlich? Das habe ich ja schon so im ersten Studium so ein bisschen abgefrühstückt und das ist, sehe ich eher dann als Vorteil. Und das andere ist, dass in Witten ja sowieso alles sehr durchlässig ist. Also ich habe viel mit Leuten aus anderen Semestern zu tun, habe auch Kurse mit Leuten aus anderen Semestern, mit anderen Fakultäten und deswegen ist es gar nicht so ein Gefühl von, man gehört zu einer bestimmten Gruppe, in der man jetzt irgendwie altersmäßig gar nicht so reinpasst. Und davon abgesehen ist es eben auch so, dass wir vom Alter recht durchmischt sind.
Mhm. Und Sie sind mit dem Studium soweit in Witten zufrieden?
Natürlich.
Das war die gewünschte Antwort. Okay, setzen wir die Lobhudelei vielleicht an anderer Stelle fort. Ich frage mal gleich was ganz Provokantes. Die Sommerakademie 2012 steht unter dem Motto Medizin mit Herz und Hand. Mhm. Wo ist der Kopf?
Das werden wir immer wieder gefragt und wir haben uns auch am Anfang lange damit beschäftigt, weil wir haben sozusagen ja dieses Motto übernommen, beziehungsweise sind in diese Initiative Medizin mit Herz und Hand reingewachsen. Und die Intention dahinter ist, dass der Kopf eigentlich immer schon sehr präsent ist im Medizinstudium und dass alles, was wir über die Medizin lernen, eigentlich über den Kopf geht. Und dass wir uns eben wünschen, dass es daneben auch noch Herz und Hand dabei gibt und dass die auch ihren Platz haben. Das heißt, die Menschen, die sich dieses Motto ausgedacht haben, für die war der Kopf so präsent, dass sie ihn gar nicht erwähnenswert fanden. Und wir sagen dann oft, wenn wir darüber sprechen, uns geht's um eine Medizin für Kopf, Herz und Hand. Genau, so ist das entstanden.
Mhm, aber als plakative Botschaft ist es eben mit Herz und Hand. Ich habe ja gerade schon den Querverweis gemacht in Episode Nummer 14 dieses Podcasts, bin ich ja einmal rumgegangen und habe ein paar Teilnehmer gefragt und ich hatte die Erwartung, dass ich dort auf Leute treffe, die das wiedergeben, was früher hier so als Barfußarzt oder irgendwie sowas betitelt wurde. Also so eine ganz basale Form der Medizin mit viel Handanlegen eigentlich. Und ich war überrascht, dass ich vielfach gehört habe, dass eben auch politisch, gesellschaftspolitisch brisante Themen diskutiert worden sind. Also es waren jetzt nicht nur diese, sagen wir mal, esoterisch angehauchten Menschen da, die sich ein anderes Menschenbild vorstellen und damit auch verbunden auch eine andere, oder nicht nur, aber damit auch verbunden eine andere Form der Medizin, sondern es ging echt auch knallhart um Wirtschaftsfragen und wie funktioniert überhaupt das gesamte System. Ja. Das war für mich überraschend.
Das war uns ganz wichtig, als wir die Sommerakademie gestaltet haben, weil unser Ziel nicht ist, dass Menschen Ideen kriegen, wie sie in ihrem kleinen Kämmerlein was anders machen können. Das heißt, irgendwo im Schwarzwald gibt es eine kleine Praxis, wo irgendjemand was ganz Besonderes macht, aber es kriegt keiner mit. Sondern wir haben gesagt, es geht im Prinzip darum, neue Impulse in die Medizin zu geben und da was zu verändern. Und wirklich nicht nur zu sagen, wir können das alles viel besser machen und die Vivis dann sagen, naja, denkt mal nach, gibt uns mal ein paar Zahlen, es funktioniert ja nicht, sondern wirklich zu sagen, es rechnet sich und man kann es wirtschaftlich umsetzen und man muss aber das Wirtschaftssystem erstmal verstehen und angucken, nach welchen Maximen das eigentlich handelt, um zu begreifen, wo die Stellschrauben sind, an denen man drehen muss, damit es wieder eine patientenorientierte Medizin gibt oder eine stärker am Patienten orientierte Medizin.
Dann kommen wir vielleicht nachher nochmal wieder ein bisschen drauf zurück. Sie sagten ja gerade schon, als ich das mit dem Kopf sagte, dass Sie öfter dazu gefragt werden. Sie sind auch die Sprecherin, wenn man so will, von der, nein, Sie schütteln den Kopf, kann man dem Radio nicht sehen, aber Sie gehören zu denjenigen, die sich schon mal nach außen äußern. Das haben Sie zum Beispiel gemacht am 30.06.2012 in einem Gespräch mit D-Radio Wissen. Da sind Sie interviewt worden und dann haben Sie dann dazu erzählt, was zu dieser Sommerakademie zu sagen ist, in der kurzen Form, die so ein Radiointerview ja hat. Ich weiß leider nicht den Namen Ihres Gesprächspartners, wissen Sie noch? Wer das gewesen
ist? Das war der Armin Himmelrath.
Der Armin Himmelrath, das habe ich mir gedacht, weil der schon öfter mal von der Uni berichtet hat. Und ich habe mir gedacht, bevor wir jetzt alles nochmal durchkauen, nehmen wir einfach den Herrn Himmelrath und Sie und hören mal rein, was Sie damals erzählt haben. Vielleicht können wir da ja dann ansetzen.
Das Medizinstudium in Deutschland, das gilt ja jetzt nicht gerade als Ausbildungsgang für Faulenzer. Da findet man ziemlich vollgestopfte Lehrpläne. Ständig müssen die Studenten Testate und Klausuren abliefern und am Ende gibt's dann noch ein Hammerexamen. Nein, leicht haben es die angehenden Ärztinnen und Ärzte nun wirklich nicht. Jetzt aber kommen Medizinstudenten der Uni Witten-Herdecke her und sagen, da fehlt uns noch was im Lehrplan. Wir wollen mehr lernen. Und zwar zum Beispiel, wie ich als Arzt Empathie für meine Patienten entwickle, wie ich einen guten Dialog mit ihnen führen kann und wie ich mein eigenes ärztliches Handeln reflektiere, um mich selber weiterzuentwickeln. Alles das, zusammengefasst unter dem Schlagwort integrative Medizin, kommt im Studium bisher jedenfalls nicht vor. Medizinstudenten in Witten haben deshalb gesagt, wir machen das jetzt in Eigenregie. Wir organisieren eine Sommerakademie für integrative Medizin. Die startet Ende Juli, aber die Vorbereitungen, die laufen natürlich schon jetzt auf Hochtouren. Und zwei der Organisatorinnen sind jetzt am Telefon, Annemarie Schnell und Hanna-Emilie Rosenthal. Guten Tag zusammen.
Guten Tag, guten Tag.
Frau Schnell, Medizinstudenten organisieren eine Sommerakademie in den Semesterferien, wo alle anderen in Urlaub fahren, weil Sie meinen, Sie haben noch nicht genug gelernt. Wie sind Sie auf die Idee dazu gekommen?
Also es ist zunächst mal so, wir organisieren leider nicht nur in den Semesterferien, sondern noch neben dem Studium. Auf die Idee gekommen sind wir, weil wir gemerkt haben, dass sehr viele Dinge, mit denen wir ins Medizinstudium starten und die wir uns gefragt haben, überhaupt nicht beantwortet werden im Studium. Und dass viele Ideale, mit denen man sein Studium antritt, eigentlich überhaupt nicht mehr vorhanden sind, wenn man erstmal in die klinische Phase kommt, einfach durch diese ganze Lernerei. Und es gibt viele Studien, die das eben auch zeigen, dass die Empathie abnimmt und dass Menschen unzufrieden werden durch das Medizinstudium.
Und da können Sie nicht zu Ihren Professoren gehen und sagen, Mensch, wir brauchen da was anderes, bietet doch mal bitte an?
Das ist ein bisschen schwierig, weil die Fakultäten oft sehr groß sind. Und es gibt zwar einen Querschnittsbereich, der eigens dafür eingerichtet wurde und in dem auch Naturheilverfahren vorkommen, aber das wird dann oft mit einer Vorlesung abgehandelt, die irgendwann im Studium an irgendeinem Randbereich stattfindet. Und es ist sehr schwer, das zu implementieren, dass man wirklich mehr Veranstaltungen dazu bekommt.
Frau Rosenthal, erklären Sie uns doch mal, was eine Sommerakademie für integrative Medizin ist, also dieser Begriff integrative Medizin. Was steht dahinter?
Integrative Medizin bedeutet im Grunde genommen, dass es die Vorzüge von konventioneller Medizin, das heißt Schulmedizin, wie wir sie an den Universitäten lernen, verbindet mit den Vorzügen der Komplementärmedizin. Das heißt, wir schauen uns Verfahren an, wie zum Beispiel anthroposophische Medizin, Homöopathie, traditionelle chinesische Medizin und so weiter. Wir wollen den Patienten in seiner Ganzheitlichkeit sehen und wollen ihm ein Angebot machen und ihn gleichberechtigt mitentscheiden lassen. Und was uns eben wichtig ist, Unterschied sozusagen allein zu den komplementären Medizin, ist, dass wir sagen, es muss alles seinen Platz haben. Es muss auch die Chemotherapie ihren Platz haben. Und wir müssen aber gemeinsam in der Lage sein, das Beste für diesen Patienten rauszufinden. Es geht also um den Individualismus des Patienten.
Da haben wir ja schon eine schöne Zusammenfassung bekommen von der Frau Rosenthal aus Berlin, die den großen Bogen geschlagen hat, zu sagen, integrative Medizin ist jetzt nicht die alternative oder die komplementäre Medizin, die man ja relativ leicht von der Schulmedizin glaubt, abgrenzen zu können, sondern der Ansatz ist, alles zusammenpacken. Also Hand auflegen, Homöopathie, Chemotherapie, alles kann seinen Platz haben.
Das stimmt und stimmt wieder nicht. Also es geht uns zum Beispiel nicht darum, dass man den Patienten jetzt zuwirft mit 100 verschiedenen Therapieverfahren, bei denen er selber überhaupt keinen Durchblick mehr hat. Und es geht auch nicht darum, dass man als Mediziner alle Verfahren anwenden könnte. Das wäre ja viel zu viel verlangt und völlig unmöglich, da auch dann wirklich einzusteigen. Aber was wir uns vorstellen, ist, dass man als Ärztin oder Arzt die Möglichkeit hat, zusätzliche Verfahren zu erlernen und den Patienten anbieten zu können und auch andere Verfahren zumindest kennt, damit man den Patienten beraten kann. Das heißt, wenn ich persönlich jetzt mich mit Homöopathie beschäftige und meinem Patienten Homöopathie zusätzlich zur Schulmedizin, wenn man das überhaupt so nennen will, anbiete, dann weiß ich vielleicht trotzdem, wenn ich den Patienten kennenlerne, dass der was braucht, wo er wirklich selber aktiv werden kann. Und dann kann ich ganz klar sagen, ich kenne eine Ärztin oder einen Arzt, der macht chinesische Medizin und der kann Ihnen Qigong-Übungen geben, mit denen Sie selber jeden Tag was für Ihre Gesundheit tun können. Und das ist uns ganz wichtig, diesen Unterschied zu machen. Also nicht einfach mal alles draufhauen, sondern für jeden Patienten individuell zu gucken und ganz gezielt Verfahren gemeinsam mit ihm auszuwählen, die er auch wirklich dann nutzen kann. Und das andere ist nochmal, um diesen Bogen zur Integrativmedizin als Brücke zwischen alternativen Verfahren, in Anführungsstrichen, und der klassischen Schulmedizin zu schlagen. Also wir haben im Sommer vor der Sommerakademie einen Workshop entwickelt für eine Tagung bei der GLS-Bank und haben da zwei Männchen gemalt. Und die eine Gruppe hat die Vor- und Nachteile der Schulmedizin auf das eine Männchen geschrieben und gemalt. Und die andere Gruppe hat es eben für die Alternativmedizin gemacht. Dann haben wir diese beiden Männchen nebeneinander gestellt und haben uns mal die negativen Seiten angeguckt und haben uns gedacht, irgendwie schließen die sich gegenseitig aus. Und dann haben wir die einfach nach hinten geklappt und haben die Vorteile von Alternativmedizin und Schulmedizin mal nebeneinander gelegt. Und siehe da, wir hatten ein wunderbares Therapiekonzept mit hervorragender Diagnostik, mit hervorragender Akuttherapie, mit hervorragenden Umgang mit den Patienten, mit Patientenbeteiligung und Patientenautonomie, mit sehr guten Gesprächen, mit guter Patientenbeteiligung an dem ganzen Prozess. Und das ist das, was für uns Integrativmedizin ausmacht.
Das heißt also, da steckt der Gedanke dahinter, dass nicht jede Medizin für jeden Menschen in gleicher Weise eine gute Medizin ist. Also es gibt Menschen, denen kann man die grüne Tablette dahinlegen, die schlucken das und die sind damit auch zufrieden, geheilt und wieder gesund. Und es gibt auch Patienten, bei denen funktioniert das nicht. Denen müsste man vielleicht dann die Qigong-Übung anbieten oder irgendetwas anderes, einen Kräutertee oder was auch immer. Und bei denen würde dieses dann vielleicht zur Heilung führen. Bei dem ursprünglich selben Problem kann man das, ist das schon zu grob?
Das geht schon ein bisschen in die Richtung. Also es gibt eben auch diesen Effekt, dass gute Medikamente oder auch ganz klassische schulmedizinische Medikamente, die gut validiert sind, nicht so gut wirken, wenn der Patient nicht glaubt, dass er sie bekommt. Also zum Beispiel Opiate, das ist nachgewiesen. Wenn man dem Patienten sagt, sie kriegen jetzt eine Kochsalzlösung, dann wirken die nicht so gut schmerzlindernd, wie wenn man dem Patienten auch sagt, er bekommt jetzt Opiate. Und genauso würde ich vermuten, dass ein Patient, der völlig gegen eine Therapie eingestellt ist und trotzdem die Medikamente nimmt, nicht so einen guten Heilungseffekt hat, wie jemand, der sagt so, Mensch, super, jetzt kriege ich endlich mal meine ACE-Hämmer, fantastisch. Trotzdem würde ich es eher vom Krankheitsbild abhängig machen. Also wenn bei mir ein Patient in die Praxis kommt und sagt, ich habe einen Blutdruck von 200 zu 140 und ich messe das auch und der sagt, ich möchte auf keinen Fall chemische Medikamente nehmen, da würde ich dem ganz deutlich natürlich davon abraten und sagen, das sind ganz klare Dinge, wo man erstmal schulmedizinisch intervenieren muss. Und dann kann man schauen, wie man da auf lange Sicht eine andere Therapie anwenden kann. Und da könnte man dann an sowas wie Meditation denken, andere Entspannungsverfahren oder auch Kunsttherapie. Und im Prinzip geht es immer darum zu gucken, was ist in der Situation jetzt gerade dran oder was ist für ein bestimmtes Krankheitsbild gerade dran. Und wenn man es so ganz grob sagen will, kann man sagen, dass alles, was akut ist, meistens sehr gut bei der Schulmedizin aufgehoben ist, aber alles, was chronisch wird, da kann man schon eher mit alternativen Therapieverfahren sehr viel bewirken.
Ja, das ist so eine landläufige Aufteilung, die mir auch sehr plausibel klingt. Ja. Wenn ich mir vorstelle, da kommt der Rettungshubschrauber gelandet und der setzt mir ein Zwiebelsäckchen auf, dann würde ich wahrscheinlich auch denken, ich bin im falschen Film untergebracht.
Trotzdem kann man in Akutsituationen hervorragend auch unterstützend Alternativtherapien einsetzen, sodass man dann wirklich am Patienten die integrative Medizin hat. Also man kann ja durchaus, wenn man einen Patienten in Akutsituationen behandelt, zum Beispiel auch bestimmte Akupunkturpunkte nadeln. Das ist ja was, was man relativ schnell auch machen kann.
Okay, das kann ich mir vorstellen. Ja, weil normalerweise diese alternativen Ansätze oder die komplementären Ansätze, die haben ja eher sowas, also ist mein Vorurteil möglicherweise, sowas Gemächliches. Also es hat nicht diese hohe Taktung und schnell und jetzt gesund und zack, zack, sondern es ist eher, ja, man sucht das Gespräch, man geht aufeinander ein und es hat eher so einen gemächlichen Ansatz, der ja vielleicht dem Menschen in seiner Ursprünglichkeit auch viel näher liegt als diese 10 Minuten oder 5 Minuten Medizin, die manchmal gelebt wird, wenn man dann so in so eine Praxis kommt und dann sind irgendwie 5, 6, 7 Räume und man soll sich in einen reinsetzen. Durch die eine Tür kommt der Arzt reingefegt und durch die andere geht er wieder raus. Dann fühlt man sich natürlich auch als Mensch nicht so richtig wahrgenommen, sondern eher so als Tablettenvieh, was man dann so, dass man dann da so darstellt.
Also man kann schon mit Alternativmethoden akut eine akute Wirkung oder akute Fälle mit schneller Wirkung behandeln. Das ist schon so. Viele Verfahren, das stimmt, sind eher auf einen längeren Zeitraum angelegt, weil sie eben damit arbeiten, dass der Patient selbst aktiv werden muss und durch den eigenen Prozess mit der Krankheit auch zur Gesundung kommt. Aber es gibt eben diese Möglichkeiten, auch in Akutsituationen zum Beispiel mit Homöopathie zu arbeiten. Und das hängt ganz viel von der Erfahrung dann auch des Behandlers ab, ob er so schnell reagiert, ob er so schnell erkennt. Und ich würde das eben immer in Zusammenhang dann mit klassischer Schulmedizin in so brenzlichen Situationen sehen, ganz eindeutig.
Damit man nicht aus lauter Glaubenskrieg sozusagen dann da eine Behandlungschance auslässt. Jetzt haben Sie gerade in diesem kleinen Einspieler im Gespräch mit dem Herrn Himmelrath gesagt, dass es die integrative Medizin im üblichen Studienplan etwas zu kurz kommt, weil Sie sagten, die Fakultäten sind oft sehr groß. Jetzt sind wir hier in Witten natürlich gerade ein anderes didaktisches Modell, Kleingruppenunterricht, und wir haben relativ kleine Dimensionen hier. War das eine Bemerkung, die Sie auf Witten bezogen haben oder mehr so auf die medizinische Ausbildung insgesamt?
Insgesamt. Es war auch ein Anliegen, warum die Sommerakademie überhaupt gegründet wurde, dass der Gedanke war, bei uns in Witten gibt es ziemlich viel, aber wir wissen, dass es an anderen Unis wenig gibt. Also könnten wir eigentlich den Pool, den wir hier haben, nutzen, um das anderen Unis auch zugänglich zu machen oder Studierenden anderer Unis, die bei sich gar nicht so ein Angebot haben.
Dann erklärt sich auch, warum Sie gesagt haben, es gibt da zwar einen Querschnittsbereich. Ich habe mal in die Approbationsordnung hineingeschaut. Das müsste vermutlich der Querschnittsbereich 12 sein, der sich mit Rehabilitation physikalischer Medizin und Naturheilverfahren beschäftigt. Und neu dazugekommen, der Querschnittsbereich 13, der sich mit Palliativmedizin beschäftigt. Ich vermute mal, dass Sie diesen Bereich meinen und sagten ja auch, dass man da manchmal so ein Seminar bekommt und dann ist das oder eine Vorlesung und dann ist das schnell vorbei.
Das ist auch in Witten so, dass es gibt ein Naturheilverfahren-Seminar. Das habe ich jetzt gerade auch besucht, deswegen ist es mir noch ganz präsent. Das ist das einzige Pflichtseminar, das wir tatsächlich zu diesem Thema haben. Damit ist, soweit ich weiß, der Querschnittsbereich weitgehend abgefrühstückt. Und wir haben halt wahnsinnig viele fakultative Angebote. Also wir können hier eben die anthroposophische Medizin im Begleitstudium machen. Wir sind gerade dabei, die TCM wieder zu beleben. Die wird jetzt im Herbst wieder starten. Und es gibt übers STUFU wahnsinnig viele Angebote, die eben in die Richtung integrative Medizin gehen. Also von daher haben wir wahnsinnig viele Möglichkeiten. Aber festgeschrieben im Curriculum ist davon so gut wie nichts.
Also ich kann Sie beruhigen, ich habe mal in den Lehrplan reingeguckt, im Bereich zwischen 5. und 10. Semester haben Sie mindestens noch einen Falltag integrative Medizin, dann gibt es ein Seminar zur Rehabilitation physikalischer Medizin Naturheilverfahren und im 5. und 6. Semester und wenn dieser Plan stimmt, das wiederholt sich dann im 9. Semester noch einmal und auch die Palliativmedizin ist mit Praxistagen und Seminaren am Start. Also das
ist ja wunderbar, wie gut Sie informiert Semester, sind. Das da war ich zu sehr in der Sommerakademie drin, um mich darum zu kümmern.
Das macht ja nichts. Also es ist ja nur vielleicht ganz gut zu sagen, dass da noch was kommt. Wobei Sie natürlich recht haben, Pflichtseminare sind es nicht, sondern es sind richtig. Angebote, die gemacht werden. Sie müssen an der entsprechenden Fachprüfung teilnehmen. Das ist Ihre Pflicht, weil wir diese entsprechenden Leistungsnachweise zur Anmeldung für das Staatsexamen generieren müssen. Ja. Aber ansonsten kommt dann noch ein bisschen was in der Richtung auf Sie zu.
Also die Formate sind mir schon bekannt, vor allem der Falltag, weil der auch von der Idee her sehr viel dazu beigetragen hat, wie die Sommerakademie auch läuft.
Ach, interessant. Wie, haben Sie sozusagen einen Tag genommen und den auf eine Woche ausgedehnt? Oder wie?
Genau, und dann noch mit Programm gefüllt. Also der Falltag läuft ja auch so ab, dass es am Anfang eine Patientenvorstellung gibt und dass man dann in einzelnen Seminaren sich mit unterschiedlichen Therapieverfahren beschäftigt und das dann am Ende wieder zusammenträgt und im Austausch einen Therapieplan für den Patienten entwickelt und das nochmal mit dem Patienten auch bespricht oder mit dem Patienten gemeinsam im besten Fall entwickelt. Und so ist die Sommerakademie auch im Prinzip aufgebaut. Es gibt am Anfang ein Patientenplenum, da werden verschiedene Anamnesen gemacht aus unterschiedlichen Fachrichtungen. Und dann ist der Patient auch die Woche über da, geht in die unterschiedlichen Workshops rein, bekommt Angebote, probiert mal anthroposophische Medizin aus, bekommt mal eine Fußreflexzonenmassage, geht mal zur Tanztherapie, wird mal akupunktiert und so weiter. Und am Ende der Woche gibt es wieder ein Plenum mit dem Patienten, in dem er erzählt, wie er das erlebt hat, was ihm besonders gut gefallen hat und in dem die Therapeuten, die er sich aussucht und wo er sagt, das hat mir besonders gut gefallen, nochmal zusammentragen, was aus ihrer Sicht jetzt Heilung für diesen Patienten wäre oder was sie ihm mitgeben würden als Therapiekonzept.
Das ist ja sehr interessant. Also ich kann mich erinnern, letztes Jahr gab es tatsächlich diesen Musterpatienten, der lief auch erkennbar hier immer herum. Dieses Jahr ist mir das nicht so aufgefallen. Wahrscheinlich hat er sich etwas zurückgehalten, ist nicht so in die Öffentlichkeit getreten. Oder ich habe es einfach nicht wahrgenommen.
Kann natürlich also in den Workshops hat man ihn durchaus viel mitgenommen und wahrgenommen. Und der Herr Bender vom letzten Jahr ist in der Tat ein Unikat. Der war dieses Jahr auch wieder da und hat uns besucht und hat sich verschiedene Dinge angeguckt und hat auch direkt gefragt, ob er nächstes Jahr auch wieder eingeladen wird. Also freuen uns immer sehr, wenn er da ist.
Schön. An dieser Stelle vielleicht auch noch, weil wir gerade so vom Curriculum gesprochen haben. Es gibt in Witten ja auch dazu einen Lehrstuhl für Medizintheorie, integrative und anthroposophische Medizin. Der sogenannte Gerhard Kienle Lehrstuhl, der finanziert wird von der Software AG Stiftung. Und den hat zurzeit der Professor Dr. Med. Peter Häuser inne. Also das ist ja sicherlich auch ein Ansprechpartner. Hat der in der Sommerakademie auch irgendwie mitgewirkt?
Ja, wir hatten im Vorfeld einige sehr, sehr schöne Gespräche mit ihm, wo er uns auch tolle Impulse gegeben hat. Und er hat zusammen mit seinem Mitarbeiter, dem Johannes Weinzierl, einen Workshop auch gemacht zum Thema, was ist eigentlich integrative Medizin?
Gut, dann gehen wir mal vielleicht in die tatsächliche Durchführung rein. Ich habe hier so einen Plan liegen, so einen Tagesplan liegen. Sie haben ja gerade schon gesagt, es gab am Anfang ein Plenum und hinterher dann nochmal. Ich möchte nochmal kurz in dieses Telefoninterview einsteigen. Da haben Sie nämlich auch schon einmal die Elemente der Woche erklärt und aufgezählt. Bevor ich meinen Zettel hier vergeblich suche, hören wir doch einfach mal rein.
Diese Sommerakademie ist, das schreiben Sie jedenfalls auf Ihrer Homepage, die größte derartige Veranstaltung für integrative Medizin aus studentischer Sicht in Deutschland, ich glaube sogar in Europa, ne? Mhm. Und was erwartet mich da, wenn ich da jetzt hingehe als Medizinstudent, als Medizinstudentin?
Das Programm ist so gestrickt, dass es Workshops gibt. Und zwar einmal macht man einen Vertiefungsworkshop, der über die ganze Woche läuft und wo man 5 Einheiten hat zu einem Thema. Es gibt Schnupper-Workshops, wo man sich verschiedene Therapien angucken kann. Also wir bieten chinesische Medizin an, indische Medizin, Homöopathie, Yoga, Tai Chi, also ein ganz diverses Programm, auch theoretische Workshops. Wir setzen uns damit auseinander, wie Wirtschaftlichkeit umgesetzt werden kann, also wie überhaupt eine integrative Medizin auch gesellschaftlich tragfähig werden kann, wie die Forschung sich da weiterentwickeln muss. Dann wird es jeden Morgen ein Plenum geben, in dem es einen Vortrag gibt oder eine Podiumsdiskussion mit renommierten Wissenschaftlern, die mit uns darüber sprechen, wie zum Beispiel in der Palliativmedizin Spiritualität auch ihren Platz findet, was überhaupt Heilung ist, warum wir überhaupt Ärzte werden wollen und eben auch zu Themen wie Wirtschaftlichkeit nochmal. Außerdem gibt es Räume, die Teilnehmer auch selbst gestalten. Es wird ein Kolloquium geben, wo man eigene Forschungsarbeiten vorstellen kann. Es gibt einen sogenannten Open Space, wo man nochmal selbst Workshops initiieren kann. Die Initiativen können sich vorstellen. Und es gibt natürlich ein schönes Rahmenprogramm mit Kunst, mit Austauschmöglichkeiten, mit Exkursionen. Wir fahren zu verschiedenen Kliniken, wo integrativ gearbeitet wird. Also es ist wirklich ein sehr buntes Programm.
Das kann man ja wohl wirklich sagen. Also eine Menge, was man dort erleben kann. Fangen wir doch mal vorne an. Sie sagten, es gibt Workshops und zwar Vertiefungsworkshops, 5 solcher Termine zu einem Thema. Das waren jetzt die Themen chinesische Medizin, indische Medizin, Homöopathie, Yoga und Tai Chi. Oder waren das jetzt die Schnupper-Workshops, aber nicht die Vertiefungsworkshops?
Also es gibt eine gewisse Schnittmenge in den Themen beide, aber wir hatten insgesamt 15 verschiedene Vertiefungsworkshops. Und auch ungefähr diese Zahl von Schnupper-Workshops. Und die waren eben aus unterschiedlichen Themenbereichen. Das eine war, dass wir versucht haben, die großen Medizinsysteme darzustellen. Das war, wie gesagt, jetzt schon anthroposophische Medizin, Homöopathie, chinesische Medizin und indische Medizin. Dann haben wir verschiedene Körper- und Entspannungsverfahren dabei gehabt. Es gab einen Kurs zu Meditation, es gab einen Kurs zu Tanz, es gab Kurse zu Tai Chi und Mind-Body-Medicine und solchen Dingen. Es gab verschiedene künstlerische Therapien, es gab Clowning, es gab Kunsttherapie, also Maltherapie, es gab Gesangstherapie, solche Dinge. Und dann gab es eben diese theoretischen Workshops, also Wirtschaftlichkeit, Forschung, Sexualität. Das sind jetzt die, die mir einfallen.
Mhm. Genau. Und jeden Morgen ein Plenum, das heißt, da kamen dann erstmal alle zusammen, so man hat sich den Schlaf aus den Augen gerieben und dann schon gleich aber ein schwieriges Thema diskutiert oder erstmal nur zugehört, was ein Referent zu erzählen hatte?
Ja, meistens hatten wir dann noch ein bisschen Orgasachen zu besprechen, aber meistens haben wir es auch geschafft, dann nach spätestens einer halben Stunde tatsächlich in den Vortrag zu starten,
ja. Ja, ich hätte, wie gesagt, ich habe mit den Teilnehmern teilweise gesprochen und sie sagten, es sei ein straffes Zeitregiment gewesen und man hörte auch die ganze Woche lang über einen großen Gong, so ein Konzertgong, der immer geschlagen wurde, wenn dann so ein anderer Tagesordnungspunkt aufgerufen wurde, also vom Plenum in die Pause, von Pause in die zum Beispiel Patientenvorstellung oder ins Mittagessen oder so. Und wurde von Teilnehmern schon gesagt, also man muss auch zeitig schlafen gehen, damit man am nächsten Morgen das alles wieder aushalten kann.
Ja. Ich glaube nicht, dass das viele geschafft haben mit dem zeitig schlafen gehen. Aber das Schöne ist, das war wirklich eine Herausforderung der letzten Jahre, dass wir viel das Feedback bekommen haben. Oh, das war so ein schönes Programm, aber es war einfach zu voll und man wollte auch nichts verpassen und am Ende war man so gerädert, dass man gar nicht mehr aufnahmefähig war. Und wir haben dieses Jahr auch wieder viel überlegt, wie man das besser machen kann, weil wir auch einfach tolle Angebote schon hatten und uns auch immer wieder Leute angefragt hatten, die dann noch was vorstellen wollten. Und wir haben es dann aber tatsächlich so gemacht, dass wir den Freiraum am Nachmittag bewusst offen gehalten haben und da keine oder so gut wie keine Veranstaltung reingelegt haben. Und ich habe jetzt auch schon die Evaluationsbögen durchgeguckt und bei 80-90% steht drin, dass sie das mit der Zeiteinteilung super fanden. Mhm. Und das ist für uns echt so ein schönes Feedback, weil das eben dieser Spagat ist, den wir immer versuchen, möglichst viel anzubieten und gleichzeitig die Teilnehmer auch nicht zu überfordern.
Ich weiß gar nicht, ob wir es schon gesagt haben, es war die dritte Durchführung der Sommerakademie. Sind Sie bei den anderen auch schon dabei gewesen?
Also bei der ersten habe ich noch nicht in Witten studiert, die zweite habe ich natürlich direkt als Teilnehmerin mitgenommen und dann war auch klar, ich möchte die nächste organisieren.
Auch die vierte auch oder ist das noch nicht klar?
Ja, wir sind jetzt erstmal beim Ausschlafen noch und erholen. Wir sind tatsächlich dabei zu überlegen, wie es weitergeht, aber das wird sich jetzt finden, wie das neue Team aussehen wird.
Ja, das war nur so ein Randaspekt. Wie sind Sie denn an die Dozenten eigentlich rangekommen? Ich meine, wenn Sie 15 verschiedene Schnupper-Workshops anbieten, dann brauchen Sie auch 15 Leute oder zumindest mal ein gutes Dutzend, die diese Themen auch bedienen können. Und die zu bekommen, alle in einer Woche zusammenzukriegen, ist ja auch ein organisatorisches Kunststück eigentlich. Wie haben Sie das denn gemacht?
Also zum einen hatten wir einen Pool aus den letzten beiden Jahren. Da haben wir ungefähr ein Drittel der Dozenten herbekommen. Bekommen, wenn man das so sagen möchte. Und dann war es so, dass wir am Anfang unserer Arbeit uns zusammengesetzt haben und mal überlegt haben, was hätten wir denn gerne für Workshops und wen hätten wir da gerne als Dozent. Und da war ganz schnell eine ziemlich lange Liste auch zusammen. Und von diesen Leuten haben, glaube ich, die Hälfte auch tatsächlich zugesagt. Das liegt zum großen Teil, denke ich, daran, dass wir inzwischen echt ein Renommee auch haben mit der Sommerakademie. Also mir ist es oft passiert, dass ich irgendwo angerufen habe und erklären wollte, was die Sommerakademie ist. Und die Leute gesagt haben, ja, das kenne ich schon, mache ich gerne. Also das war einfach toll, wenn man dann merkt, dass man eigentlich schon offene Türen einrennt.
Das kann ich mir vorstellen.
Einige haben wir natürlich auch nicht bekommen, weil es dann doch irgendwie für die bedeutet, die brauchen ein Jahr Vorlauf, haben dann den Urlaub geplant und so. Aber im Großen und Ganzen haben wir da eigentlich so ziemlich auch das bekommen, was wir wollten.
Ja, Sie haben ja sogar ganz berühmte Leute. Der Herr Montgomery ist da gewesen. Mhm. Wann, in welchem Zusammenhang war der denn da? Morgens zum Plenum oder doch eher zu einer etwas gemäßigteren Stunde?
Der ist direkt am Anfang da gewesen.
Ganz
der
am
hat unsere Teilnehmer begrüßt. Ach. Hat im Begrüßungsplenum eine kleine Rede gehalten.
Doch früh am, also das muss ja dann 9 Uhr am...
Nee, das war am, wir haben am Samstagnachmittag angefangen, da damit die Leute auch Zeit hatten anzureisen.
Okay. Samstag, den 28.07., 15.30 Uhr. Da hat der Herr Hoppe, nein, Quatsch, Hoppe ist der andere, Dr. mit Ulrich Montgomery, Präsident der Bundesärztekammer, die Teilnehmer begrüßt. Also das ist ja nun auch ein ziemlicher... Da prallen ja irgendwie zwei Welten aufeinander oder mehrere.
Sollte
Welten,
man meinen, oder? Ist aber überhaupt nicht so.
Nein.
Was wir auf jeden Fall gemeinsam haben, ist, dass wir uns dafür einsetzen, dass Studierende ein besseres Studium bekommen und dass Ärzte gut arbeiten können. Und er hat diesen Satz gesagt, wir haben immer dafür gekämpft, dass die Leute neben der Arbeit auch noch leben können. Und sie kämpfen dafür, dass die Leute gleichzeitig arbeiten und leben können. Das finde ich super. Also da haben wir, sitzen wir tatsächlich in einem Boot und deswegen findet der super, was wir hier machen. Und seine Frau ist selbst Allgemeinärztin und versorgt ihn hin und wieder mit Homöopathie und er ist selbst überrascht, ob es wirkt bei ihm. Von daher stehen wir da nicht an unterschiedlichen Ufern, sondern sprechen die gleiche Sprache.
Das ist toll. Und wie sind Sie auf den zugegangen? Haben Sie einfach angerufen und gesagt, wollen Sie nicht mal vorbeikommen? Oder wie kommt man an solche Leute ran?
Also ich selber habe den Kontakt nicht vermittelt. Wir hatten im letzten Jahr den Herrn Hopper als Schirmherrn. Dadurch hatten wir schon mal diesen Kontakt zur Ärztekammer. Und dann haben wir, glaube ich, tatsächlich da einfach ganz frech angerufen und ihn eingeladen und gefragt, ob er nicht vorbeikommen mag.
Und er mochte.
Er mochte.
Das ist natürlich ein.
Er ist tatsächlich aus seinem Urlaub eingeflogen, um bei uns zu sein.
Haben Sie, ich meine, das macht natürlich auch Eindruck bei den Teilnehmern. Ja. Und das waren 150, kann das sein?
Ja, wir hatten über 150, die ganze Woche da waren und dann nochmal ungefähr 20 Tagesgäste.
Das war aber neu, dieses Konzept mit den Tagesgästen. Mhm. Und das hat funktioniert?
Ja, wir hatten uns das ausgedacht, weil uns auch viele Allgemeinärzte darauf angesprochen haben, dass sie das total spannend finden zu sehen, was da gerade läuft und was an der Uni auch läuft. Und für die war es aber unmöglich, eine ganze Woche freizunehmen. Dann haben wir gesagt, Mensch, dann kommt doch für einen Tag vorbei. Und das hat hervorragend funktioniert. Also es war ein schönes Konzept. Und es sind auch viele Studierende für einen Tag nur vorbeigekommen, die gesagt haben, ich bin gerade in der Prüfungsphase, aber so einen Tag komme ich gerne mal vorbei.
Ja. Kann man denn dann diesen Esprit, so eine Veranstaltung auch entwickelt, an einem Tag schon aufnehmen?
Das glaube ich schon. Ich glaube, man ist dann doch irgendwie ziemlich schnell in einem Boot mit den 150 Leuten. Also ich habe zum Beispiel in einer Sitzung, wir hatten ein Treffen, wo wir einfach mal uns ausgetauscht haben, wie es uns gerade geht. Und das war natürlich schon auch ein sehr emotionales Treffen.
Also alle Teilnehmer haben sich gegenseitig erzählt, wie es ihnen geht?
Ja, wir haben einen Dialogprozess gemacht. Da haben wir darauf zurückgegriffen, was wir von dem Kazuma Matoba, der hier auch an der Uni lehrt, gelernt haben. Und da gibt es total schöne Modelle, wie man sich mit so vielen Leuten austauschen kann und sich trotzdem gegenseitig zuhört.
Und wie geht das? Mal ganz kurz.
Das geht, indem man zum Beispiel einen Redestein benutzt, was jetzt erstmal sehr nach Reglementierung klingt, was aber eigentlich total schön ist, weil es bedeutet, der Mensch, der den Redestein hat, hat auch wirklich die Aufmerksamkeit und dem wird zugehört und der steht auch in der Mitte oder hat irgendwie die Aufmerksamkeit dadurch erregt, dass er den Stein genommen hat. Und das zweite Element ist eine Schale, die man anschlagen kann und die, solange sie klingt, sozusagen für Stille sorgt. Also wenn jetzt gerade jemand was gesagt hat, was man irgendwie bewegend fand oder was man erstmal verarbeiten möchte, dann kann man diese Schale anschlagen und dann ist erstmal Ruhe, solange bis dieser Ton ausgeklungen ist. Und dadurch entschleunigt man diesen Prozess wahnsinnig und kommt eben nicht in so ein Palaver und eine Hektik rein. Und um sich darüber auszutauschen, wie es einem geht, ist das ein ganz wunderbares Verfahren. Und das haben wir zum Beispiel gemacht. Da war eine krankenpflegende Schülerin aus Norddeutschland, die nur einen Tag dabei sein konnte und die sozusagen jetzt nicht in diesem Spirit in dem Moment drin war. Und die hat nach diesen anderthalb Stunden gesagt, dass sie jetzt genau weiß, worum es bei der Sommerakademie geht.
Pia und aus Wilhelmshaven.
Das kann sehr gut sein. Stimmt, die war dann auch am Kunstzelt, als sie die O-Töne gesammelt haben. Ja.
Genau.
Also ich glaube, das ist so, wie wenn man in einen Kurs reinkommt, wo schon ganz viel passiert ist. Man ist ganz schnell irgendwie da drin, worum es da geht.
Das klappt also. Also dieses Konzept mit Tagesgästen funktioniert. Aber natürlich sind die meisten eine ganze Woche da. Und die haben auch direkt hier am Campus geschlafen. Also da wurde ja eine Zeltstadt, habe ich immer gesagt, aufgebaut. Aus vielen kleinen, einzelnen Campingzelten, wie man sie halt so kennt, aber auch einige ziemlich große vom Technischen Hilfswerk wurden die aufgebaut und gab es in diesem Jahr auch wieder am Ende der Straße oben diese Duschcontainer.
Ja, genau.
Ja, ich habe sie diesmal nicht gesehen, aber letztes Jahr habe ich drauf geachtet. Das sind ja richtige Infrastrukturen, die sie da geschaffen haben. Wie macht man sowas? Kann man beim THW anrufen und sagen, ich hätte gerne ein Zelt für 100 Leute, bauen Sie es mal eben auf.
Offenbar, man soll schon dazu sagen und gucken Sie, dass sie dicht sind. Das hat nämlich nicht so funktioniert.
Wobei.
Aber ja, das kann man schon machen. Das ist auch nicht mein Ressort gewesen, deswegen kann ich darüber nicht viel sagen, wen man da am besten anruft. Aber ja, solange die Uni noch kein Gästehaus hat, greifen wir auf unsere eigenen Zelte zurück.
Das ist ein schönes Konzept. Ich meine, bei der Sommerakademie bietet es sich ja dann auch an, wenn das Wetter mitspielt. Also im letzten Jahr hat es ja leider mehr oder weniger ununterbrochen geregnet, also da.
Nee, letztes Jahr war es nur die ersten beiden Tage wahnsinnig kalt. Danach hat die Sonne auch geschienen, das heißt, dann ging es gut mit dem Zelten, okay. Aber die ersten zwei Tage haben die Leute ganz schön gejammert und uns gefragt, ob wir noch irgendwo ein Depot mit Decken haben.
Ja, ich muss aufpassen, weil im letzten Jahr hatten wir hier eine Rückkehrerkonferenz, dann hatten wir die Summer School und die Sommerakademie und da gehen die Erinnerungen ein bisschen durcheinander. Und ich glaube, diese Rückkehrerkonferenz, die hatte auch die gleiche Infrastruktur benutzt.
Also genau, die waren nach uns da. Mhm. Dieses Jahr hat die leider nicht stattgefunden, die Und-Jetzt-Konferenz. Es war immer toll, dass wir uns viele Dinge teilen konnten. Das hat natürlich für uns die Kosten enorm reduziert. Und dieses Jahr mussten wir dann irgendwie gucken, dass wir das alles so auf die Reihe kriegen.
Mhm. Und diese Duschcontainer, wo kriegt man die her?
Na, wie gesagt, das ist leider nicht mein
Ressort. Ach so, Entschuldigung, ja. Also,
weiß ich nicht, wo wir die herbekommen haben.
Ich finde das so faszinierend, dass man das also als Privatperson auch so einfach, also mal, wir sind ja eine private Einrichtung, dass man das einfach sagen kann, so, wir hätten gerne mal da oben im Wendehammer ein paar Duschen installiert und das funktioniert auch irgendwie.
Wenn man die richtigen Leute hat, die sie einem aufbauen, ist das super und wir hatten einfach so fantastische Helfer in allen Bereichen und gerade auch in diesen, die das hingekriegt haben. Dann klappt das schon.
Helfer von der Uni hier oder von woanders?
Vom Team. Wir haben dieses Jahr zum ersten Mal ein Konzept gehabt, dass wir Satelliten hatten. So haben wir die genannt. Das waren 15 Leute, die schon drei Tage vor der Sommerakademie angereist sind und uns ganz viel im Vorfeld mit Aufbau geholfen haben, unter anderem der Duschcontainer. Und die auch nachher noch länger geblieben sind, um alles wieder aufzuräumen. Und während der Sommerakademie haben die auch ganz viele Jobs übernommen. Also es war fantastisch. Aber auch sonst haben die Teilnehmer auch total viel geholfen. Und von denen sind auch viele geblieben, um hier aufzuräumen, was für uns natürlich ein ganz schönes Feedback auch nochmal war, dass die Leute nicht am Samstagnachmittag völlig fertig nach Hause gefahren sind, sondern dass wir am Sonntagmorgen in die Uni kamen und der Frühstückstisch war schon gedeckt und es lief klassische Musik und die haben gesagt, so, was sollen wir machen? Es war toll.
Ja, die Musik war ja ein ständiger Begleiter. Das hört man auf meiner Aufnahme da von der Live-Aufnahme auch. Ja. Wer war denn der Musikdozent, der da auch morgens immer so schön mit den Teilnehmern gesungen hat, also wer da wollte? Mhm. Man muss vielleicht für alle, die das Haus hier nicht kennen, die Universität hat eine Eingangshalle, die drei Etagen hoch ist und es ist, wenn dort unten Musik erklingt, natürlich wie in einer Kirche. Also man hat sehr viel Hall und es gibt sofort ein Raumerlebnis der besonderen Art. Und wenn man hineinkommt, ist es mir an einem Tag gegangen, da spielte er das Nocturne von Chopin. Und der ganze Tag war für mich verzaubert. Also das war sowas, es war so richtig geimpft.
Das leite ich ihm gerne weiter.
Das war wunderschön.
Das war der Marco Bendelli aus Stuttgart und der macht ganz viel Jugendarbeit und beschäftigt sich eben sehr viel mit Musik und macht für uns immer einen wunderschönen Workshop, der Du und Moll heißt. Und vor allen Dingen macht er eben jeden Tag einen Start in den Tag und singt mit den Leuten zum Tagesbeginn. Und ist dann eigentlich den ganzen Tag am Klavier und jeder, der ihn begleiten möchte oder mitsingen möchte, der kommt einfach vorbei und sagt, was er spielen möchte und Marco kann alles spielen. Also, das ist fantastisch.
Ja. Er spielt halt auf dem Piano in der Halle auch den ganzen Tag, also fast den ganzen Tag über. Ja. Und die Kollegen und Kolleginnen, die hier arbeiten, die haben teilweise ihre Türen unmittelbar zur Halle hinaus und haben den ganzen Tag Pianobeschallung gehabt. Und ich habe mit einigen gesprochen und gesagt, immer, könnt ihr es noch hören? Ach, wir werden es vermissen, war die Aussage. Das hat mich irgendwie sehr gewundert. Also das ist offenbar eine Form von Musik, die jetzt nicht als störend empfunden wird.
Wie, ja. Das freut mich, denn ich kann mich daran erinnern, dass es am zweiten Tag eine Ansage im Plenum gab von den Küchenfrauen, dass sie sich wünschen, dass nur diejenigen Klavier spielen, die das auch können. Also offenbar muss sich da am Anfang irgendjemand ausgetobt haben, aber wir haben uns dann daran gehalten, zumindest tagsüber nur Profis dran zu lassen.
Na gut, okay. Das macht natürlich schon einen Unterschied, ob man da übt oder ob da jemand wirklich weiß, was er da tut und was seine Finger so hergeben. Ja, das ist schon schön. Wir waren etwas abgeglitten vom Plan. Wir wollten ja eigentlich durch das Angebot mal durchgehen. Also wir haben jetzt gesehen, Plenum ist morgens, da kommt man zusammen und redet über auch technische Fragen, aber vielleicht auch inhaltliche Fragen. Es gibt die Schnupper-Workshops. Ja,
vor allem gibt es die Vorträge eben in den Plenar.
Mhm. Das ist, dann kommt dann noch zu den 15 Themen der Schnupper-Workshops, kommen dann nochmal die Vorträge dazu. Mhm. Kann man da so kurz sagen, worum es da ging?
Mhm, das waren unterschiedliche Themen. Wir hatten zum Beispiel das Thema Spiritualität in der Palliativmedizin. Mhm. Wir hatten einen wunderschönen Vortrag darüber, warum wir einen heilenden Beruf ergreifen. Es gab einen Vortrag zum Thema, was ist eigentlich Heilung? Und dann hatten wir eine Podiumsdiskussion, in der es eben auch darum ging, wie kann Schulmedizin integrativ werden, wo wir fantastische Dozenten dabei hatten, die in unterschiedlichen Einrichtungen arbeiten und so aus ihrem Alltag erzählt haben, was sie erleben, wo so die Haken und Grenzen sind, aber wo auch eben das Schöne darin liegt und was sie als Herausforderung sehen in dem Bereich.
Ich springe jetzt ein bisschen, aber das ist die Natur dieses Gesprächs oder dieser Form des Gesprächs einfach.
Und der Sommerakademie auch.
Wir hatten gerade die Krankenpflegeschülerin aus, wo ich gesagt habe, Wilhelmshaven, ich glaube, es hieß noch anders. Es hieß, glaube ich, doch Wilhelmshaven bei Oldenburg. Das ist jemand, der noch ganz früh im Leben steht, also noch relativ jung ist. Und ich habe auch gesprochen mit Marga, einer 77-jährigen Therapeutin, die sich selber als ich bin die älteste Teilnehmerin eingeleitet hatte. Das heißt, sie haben einen ganz breiten Spektrum von Teilnehmern gehabt. Mhm. Und zwar auch nicht nur Mediziner, sondern auch Psychologen, Therapeuten, Leute, die schon in der Praxis sind, Leute, die noch in der Ausbildung sind. Wie haben Sie diesen bunten Strauß an Menschen überhaupt erreicht? Also wie hat sich das kommuniziert, dass da so eine Veranstaltung stattfindet?
Ja, das frage ich mich auch, wie wir dieses Glück verdient haben. Also wir haben sehr viel, denke ich, über Mund-zu-Mund-Propaganda gewirkt. Ich habe auch da keine Zahlen aus den Evaluationsbögen, aber ich weiß es von vielen, dass sie geschrieben haben, entweder sie waren schon mal da oder sie haben von jemandem gehört, der da war und hat so viel erzählt und es klang so gut. Oder wir kannten auch Leute, denen wir es weitererzählt haben. Wir haben Plakate ausgehängt an allen Unis und auch an einigen Krankenpflegeschulen zum Beispiel. Wir haben Allgemeinärzte persönlich angeschrieben, also die bei uns im Adoptionsprogramm sind, die haben wir alle angeschrieben und besonders nochmal auf die Tagestickets aufmerksam gemacht. Und so ist es irgendwie doch recht breit gestreut worden.
Ja, so ist dann diese Gruppe halt zusammengekommen. Jetzt können wir wieder zurückkehren zum Plenum. Spiritualität in der Palliativmedizin, also vielleicht Palliativmedizin ist die Medizin, die nicht mehr auf Heilung gerichtet ist, sondern auf Schmerzvermeidung, kann man das so sagen?
Es gibt vielleicht Leute, die das so definieren. Ich glaube, es würde kein Palliativmediziner tun, weil die Frage dann immer ist, was ist Heilung? Heißt Heilung, dass jemand nicht stirbt? Das ist nicht meine Sicht, sondern es gibt immer eine Möglichkeit, den Patienten zu begleiten, auch wenn sozusagen keine Lebens, erhaltende Therapie mehr möglich ist. Mhm. Also ich finde, gerade da ist es wichtig, dass wir gute Mediziner haben, die die Patienten da begleiten können. Das heißt eben meistens, dass es um Schmerztherapie geht. Mhm. Aber es ist eben, Palliativ kommt eben von ummanteln. Und darum geht es eben, einen Mantel um den Patienten zu legen, sodass er auch diesen letzten Weg gehen kann.
Mhm. Weil auch der Gesunde stirbt. Also man muss ja gar nicht unbedingt krank sein, um zu sterben.
Genau, irgendwann und Heilung einfach kann für den einzelnen individuellen Patienten auch sein, loslassen zu können. Oder sich mit bestimmten Dingen auszusöhnen und gehen zu können.
Aber ist das dann nicht eher Aufgabe eines Seelsorgers? Würde man das nicht an einer anderen Stelle eigentlich suchen?
Ich glaube, dass jeder Arzt bis zu einem gewissen Grad diese Fähigkeit braucht und in unterschiedlichen Bereichen eben unterschiedlich stark. Ich glaube, wir sind eben alle keine Mechaniker, selbst wenn wir Chirurgen sind, sondern wir brauchen alle eine Qualität, die auch den Patienten als Menschen ganzheitlich wahrnehmen kann. Und diese Patienten auf der Palliativstation brauchen auch ganz klar medizinische Versorgung, eben, wie Sie schon ansprachen, Schmerztherapie.
Aber dann eben auch diese Ummantelung, das ist ein schöner Begriff, der gefällt mir sehr gut, hatte ich noch nie so gehört, um eben dann da mit einem gewissen Frieden in den Tod übergehen zu können.
Ja, und sicherlich ist es so, dass man gerade in diesem Bereich sich sehr viel selbst mit dem Thema auseinandergesetzt haben muss. Also wenn man sich nie mit dem Thema Tod auseinandergesetzt hat, dann wird man immer Probleme haben mit Menschen, die sterben. Oder man wird vielleicht solche Sätze sagen, wie die auch Mediziner tatsächlich sagen, bei mir auf der Station stirbt keiner. Was im Prinzip dem Patienten überhaupt nicht gerecht wird, weil sich der Patient vielleicht genau das wünscht, das zu können. Und deswegen ist es ganz wichtig, denke ich, dass man sich im Laufe seines Studiums wirklich mit diesem Thema auseinandersetzt. Und zwar nicht nur auf der Ebene von, wann darf ich aktive Sterbehilfe leisten und wann passive und was ist eigentlich der Unterschied, sondern dass ich auch selber weiß, was bedeutet eigentlich Tod? Und was bedeutet es, wenn ich mal sterbe? Und wie stehe ich dazu? Und was gibt es da vielleicht für Denkmodelle? Oder wie möchte ich mir das denken? Weil sonst kann ich einem Patienten in so einer Situation nicht begegnen. Dann werde ich immer Angst haben und mich unwohl fühlen und ja, zu den Ärzten gehören, die ihm dann sagen, ja, Schwestern, macht ihr das mal. Ich gehe da nicht rein, bis da Exitus ist. Und das kommt tatsächlich vor. Also
gibt es?
Wenn auf einer Station klar ist, dass bestimmte Patienten im Sterben liegen, dann ist es tatsächlich so, dass die weniger Besuch von Ärzten kriegen. Also genaue Zahlen weiß ich dazu nicht, aber ich weiß, dass es dazu mal eine Studie gab und das finde ich schon recht erschreckend. Aber das liegt eben daran, dass wir auf dieses Thema überhaupt nicht vorbereitet werden. Und dass wir eben viel auch eher in so eine Schiene rutschen zu denken, wir müssen das alles von uns abgrenzen, wir dürfen da nicht so mitfühlen, wenn wir das alles an uns ranlassen, dann gehen wir kaputt und dann macht man halt eher so eine Mauer um sich rum. Und ich glaube aber, dass gerade das einen unglücklich macht und ausbrennen lässt, weil man eben den Kontakt zum Patienten verliert, der einen eigentlich total stärkt auch wieder.
Da gibt es doch den Begriff der professionellen Distanz, nicht wahr?
Ja, ich finde den ziemlich furchtbar. Also es geht zum Beispiel auch oft darum, den Patienten vor allem zu informieren und eben diese Distanz zu wahren. Und ich glaube aber, dass das dem Patienten gar nicht unbedingt so viel hilft. Also wenn ich dem jetzt ganz klare Prognosen und Statistiken und sowas an die Hand gebe in einer existenziellen Situation, wo er mit einer Krankheit konfrontiert ist, mit der er überhaupt nicht gerechnet hat, dann hilft ihm das mal überhaupt nicht. Sondern der braucht jemanden, der seine Erfahrung teilt und der auch emotional ihm begegnen kann. Und das meine ich eben mit Empathie. Es geht nicht darum, mit dem zu leiden, sondern das fühlen zu können und das auch zuzulassen, dass es einem vielleicht nahe geht. Und da braucht man dann wiederum Strukturen, wie man mit sowas umgeht. Das ist auch irgendwie was ich ganz seltsam finde im Medizinstudium, dass es so vorausgesetzt wird, dass man das lernt. Es geht irgendwie jeder davon aus, dass man als Mediziner irgendwelche Coping-Strategien hat und irgendwie schon weiß, was man macht, wenn das erste Mal ein Patient stirbt oder wenn man das erste Mal das falsche Bein amputiert hat oder was auch immer. Da gibt es irgendwie wenig Austausch drüber. Und ich denke, das wäre so wichtig, das in der Medizinerausbildung auch unterzubringen, dass man Reflexionsgruppen hat, dass man gerade, wenn man in die klinische Phase geht, dass man immer wieder sich mit anderen Studierenden, auch mit Studierenden aus höheren Semestern trifft und sagt, wie war das denn damals für dich oder wie bist du damit umgegangen oder gibt es irgendeinen Weg, wie ich das anders betrachten kann, sodass ich das wieder für mich sinnerfüllend einordnen kann. Und das finde ich einen ganz schlimmen blinden Fleck, den wir haben, dass wir denken, dass Studierende das schon irgendwie nebenbei lernen und dass es wichtiger ist, ihnen noch eine Veranstaltung zu Biochemie oder sonst was reinzudrücken, was ja hier in Witten Gott sei Dank nicht so ist. Aber an anderen Unis finde ich das schon erschreckend, dass das einen so viel höheren Stellenwert hat.
Mhm. Andererseits geht mir gerade durch den Kopf, habe ich auch gehört, dass ein Thema der Sommerakademie auch gewesen ist, was tut mir als Arzt, als Ärztin gut? Ich muss mich selber auch ein Stück weit ernst nehmen und auch ein Stück weit pflegen und mich hegen und pflegen, damit ich überhaupt die Kraft habe, auf andere zuzugehen. Und wenn mir jetzt gerade eine Situation mit einem Sterbenden ein Problem bereitet und ich sage, ja, halte ich mich lieber raus, ist das ja auch wieder so ein Stück, ich schütze mich selber. Also das wäre die eine Betrachtungsweise, aber Sie sagen, das ist eigentlich im Arzt-Patienten-Verhältnis ein Verlust, wenn man das so betrachtet. Und wenn ich das jetzt so weiterspiele, dann würden Sie eher sagen, ja, wir wollen auch nicht, dass sich jemand jetzt da überfordert fühlt, aber er soll gestärkt werden, er soll wissen um die Dinge. Also es soll keine Situation sein, wo man sagt, oh, da kann ich gar nicht mit umgehen, sondern dass man ja eine Fähigkeit bekommt, diese Situation auch irgendwie zu managen. Sowohl für den Patienten zum Guten, als auch so, dass der Arzt, die Ärztin selber keinen Schaden daran nimmt.
Also ganz genau, ich denke, das gehört zusammen. In dem Moment, wo ich mich selber so eine Situation entziehe, fange ich ja an, solchen Situationen auch auszuweichen und mir zu denken, oh, jedes Mal, wenn, nehmen wir das Thema Tod, jedes Mal, wenn ein Patient stirbt, dann versuche ich zu gucken, dass das irgendein Kollege übernimmt. Das heißt aber, dass ich eigentlich ein Thema damit habe und dass diese Angst davor, mit so einer Situation konfrontiert zu werden, eigentlich immer größer wird. Je mehr ich vermeide, desto schlimmer wird die ganze Sache für mich. Und da wünsche ich mir eben eher, dass man durch eine Bearbeitung dieses Themas, dass ich auch wieder öffnen kann und lernen kann, ah, so kann ich also damit umgehen oder ich muss da vielleicht selber erstmal für mich Klarheit bekommen, bevor ich auch klar dem Patienten gegenüber sein kann. Und so ist es, glaube ich, mit allen Dingen, was Krankheit überhaupt angeht. Solange ich mich selber überhaupt nicht mit meiner Gesundheit auseinandersetze, weil ich denke, mir kann ja nichts passieren. Und das ist ja auch was relativ leicht passiert, weil wenn ich den ganzen Tag mit kranken Menschen zu tun habe und ich bei jeder Krankheit denke, oh Gott, das könnte ich auch bekommen, natürlich werde ich da wahnsinnig. Und ganz oft ist dann das, was dann reflektorisch passiert, ach, ich kann gar nichts kriegen davon. Ich bin total steril und ich kann alles anfassen, weil ich kriege keine Viren und so weiter. Und das funktioniert aber auch nicht. Und was ich wirklich krass fand, war, dass mich viele Leute nach der Sommerakademie angesprochen haben und gesagt haben, was sie wirklich aus dieser Woche mitnehmen, ist zu erkennen, dass sie selber gesund sein müssen, um andere heilen zu können. Und da dachte ich, wow. Also wenn man das erst hier lernen muss, dann steht es echt schlimm um unsere Medizinerausbildung. Und das sollte eigentlich die Grundlage von allem sein. Und da, glaube ich, ist aber wiederum die Integrativmedizin auch ein super Anschlusspunkt, weil ich in der Integrativmedizin oder mit Komplementärverfahren viel mehr die Möglichkeit habe, mich mit meiner eigenen Gesundheit auseinanderzusetzen. Das liegt daran, dass ich, wenn ich schulmedizinische Verfahren lerne, wie zum Beispiel, wie mache ich einen Herzkatheter, wie lege ich einen Bypass, dann kann ich das auf einer theoretischen Ebene lernen, aber ich werde das natürlich niemals für mich anwenden, um mal auszuprobieren, wie sich das so anfühlt. Ist ja klar. Wenn ich aber mich mit sowas wie Meditation beschäftige und mir überlege, könnte Meditation für meine Patienten mit Bluthochdruck vielleicht hilfreich sein, dann kann ich selber Meditation machen und ich lerne nicht nur, was es tatsächlich mit einer Person macht, sondern ich merke, was es mit mir macht und was eigentlich bei mir vielleicht nicht in Ordnung ist. Und das ist eine ganz andere Art zu verstehen, was der Patient vielleicht in der Situation braucht und was es auch mit ihm macht, wenn er bestimmte Therapien macht.
Wie kann man denn lernen, den Menschen zu erkennen, in dem Sinne, dass ich weiß, ob jetzt zum Beispiel Meditation etwas ist, wo die Person was mit anfangen kann? Ich könnte mir vorstellen, wenn man irgend so einen gehetzten Manager da vor sich sitzen hat und man sagt zu dem, ja komm, Sie sollten meditieren, der wird dann sagen, ja gut, ich habe 10 Minuten, machen wir mal eben oder so. Und da prallen ja dann auch irgendwie so Erwartungswelten aufeinander, die gar nicht passen. Das heißt, Sie müssten ja als Ärztin auch einen Blick dafür entwickeln, was kann ich denn jetzt eigentlich meinem Patienten da anbieten? Wie kann man denn da lernen an der Stelle?
Also wie man das lernen kann, das weiß ich leider noch nicht. Aber ich fände es schön, wenn es eine Veranstaltung dazu gäbe. Vielleicht kann man sowas konzipieren. Ich glaube, am Anfang lernt man es vielleicht einfach durch Fragen. Man kann es dem Patienten anbieten. Und vielleicht ist man oft überrascht, wenn Leute sagen, ja, ich möchte das gerne ausprobieren. Und und andere werden sagen, auf keinen Fall. Selbst wenn ich sehe, das ist genauso effektiv, wie wenn ich mich jetzt operieren lasse, dann gehe ich lieber in die OP, dann habe ich es schneller hinter mir und muss nichts machen. Dann würde ich das auch akzeptieren als Ärztin. Weil ich denke, das ist eben auch die Autonomie des Patienten zu sagen, ich möchte eine Therapie oder ich möchte eine Therapie nicht. Und viel öfter, glaube ich, begegnet es uns, dass Patienten, gerade wenn sie chronische Erkrankungen haben, sagen, ich möchte nicht immer nur an irgendeinen Tropf gelegt werden, sondern ich möchte selber aktiv was tun. Ich möchte irgendwie mitbestimmen, wie es mit mir weitergeht. Und solchen Patienten kann ich dann ganz klar sagen, es gibt die und die Möglichkeiten. Worauf haben Sie Lust? Was sollen wir ausprobieren?
Mhm. Also das Thema Mitbestimmung, wenn ich an meine eigene Patientenhistorie so denke, das ist ja wirklich ganz klein geschrieben. Also oft ist es ja, wenn man gerade mal so irgendwie unklare Diagnosen hat, dann wird man vom niedergelassenen Arzt irgendwann mal vielleicht zur Ambulanz ins Krankenhaus geschickt und von einer Abteilung zur anderen. Bekommt noch nicht mal, wenn ich jetzt mal mein Beispiel so nehme, ich hatte nicht einmal eine Aufklärung, was jetzt eigentlich im Einzelnen heute alles passieren soll, und hatte eigentlich immer die Hoffnung, ich bin jetzt gleich mal wieder fertig. Also hier wurden irgendwelche Blut- und Urinproben genommen, dann da ein Röntgenbild und dann noch ein EEG oder was auch immer. Aber das wurde so häppchenweise präsentiert. Immer wenn man irgendwo rauskam und dachte, so, jetzt hat man es hinter sich, dann sagte er, ja, Sie müssen jetzt noch dahin, Sie müssen jetzt noch dahin. Also wie so ein Schäfchen von einem Gatter zum anderen irgendwie geschickt. Und das ist etwas, was bei mir überhaupt nicht den Eindruck erweckt, dass sich jemand jetzt um mich kümmert oder so. Es ist eher etwas, was ich nicht haben will. Also ich werde auch freiwillig keinen Fuß da mehr hineinsetzen, ne, in solche Organisationen. Es hinterlässt einfach einen ganz schlechten Erinnerung so. Ne?
Also mir ist schon wichtig zu sagen, dass wir jetzt nicht das Rad komplett neu erfinden. Mhm. Ich habe auch viele unterschiedliche Erfahrungen mit Ärztinnen und Ärzten gemacht und in unterschiedlichen Krankenhäusern. Und es gibt wahnsinnig tolle Ärztinnen und Ärzte, die vielleicht gar nicht mal so für sich im integrativmedizinischen Bereich arbeiten, aber trotzdem diese Ideale in ihren Beruf tragen. Und ich sehe ganz oft, dass denen vor allem vom System auch die Hände gebunden sind und dass es relativ leicht ist, da auch in eine Schiene reinzurutschen, dass man eben eigentlich durch die ganzen Gesundheitsreformen, die wir in den letzten Jahrzehnten gehabt haben oder Jahren, eher in so einem System sind, wo der Arzt gezwungen ist, wirtschaftlich zu denken. Und das verändert die Arzt-Patienten-Beziehung ganz stark, ob man das nun will oder nicht. Und das sind alles so Dinge, wo ich denke, es ist jetzt irgendwie Zeit, eher am System zu drehen, weil das liegt nicht an einzelnen Personen, die in dem Gesundheitssystem arbeiten, sondern sind ganz viele Zwänge, die irgendwie systemimmanent sind. Und deswegen ist es mir auch wichtig, nicht zu sagen, wir machen jetzt alles besser, weil bis jetzt war alles ganz schlecht, sondern zu sagen, gerade da, wo wir die Tendenzen sehen und die in vielen Bereichen da sind, wo Ärzte sich aufreiben, um ihre Ideale umzusetzen, aber irgendwie das kaum hinbekommen, da möchten wir eigentlich wieder mehr Freiraum schaffen.
Das könnte ja auch ein Grund dafür sein, warum in Schulen, Universitäten, also in Krankenpflegeschulen, in Universitäten ein anderes Menschen oder auch Arzt- oder Therapeutenbild gelebt wird, gedacht wird, gelernt wird, wenn man aber dann in die Praxis hineinkommt, es einfach nicht leben kann, weil eben dort eine andere Wertigkeit vorliegt. Also da ist vielleicht dann dieses DRG oder was immer da steht im Vordergrund, also die Abrechnung irgendwie im Vordergrund, als dass diese menschliche Konfrontation oder Auseinandersetzung mit dem Patienten im Vordergrund steht. Das ist das, was die Kollegin, ich glaube Pia war das, hatte ich den Namen richtig, auch erwähnte, als ich sie fragte, ob sie das, was sie in der Schule lernt, in der Klinik auch einsetzen kann. Sie sagte, nein, da ist noch alles so konservativ. Sie sagte, ja, im Norden wäre es sowieso ganz furchtbar, weil irgendwie so, war gestern auch schon so und vorgestern und das bleibt auch so. Man hat da, ist ja traditionsbewusst, ist man offenbar, dass das, was sie lernt, in der Praxis nicht rübergeht. Aber das könnte ja dann eben genau, Entschuldigung, der Grund sein, dass es nicht an den einzelnen Leuten liegt, sondern am System, und dass man dann auch tatsächlich, man sollte es nicht lassen, die einzelnen Leute auch zu begeistern dafür, aber letztendlich muss man dann den Schlüssel doch an einer anderen Stelle suchen.
Ich glaube, es geht ganz viel um Bewertung, und das sehe ich auch im Studium, das ist das gleiche Prinzip. In dem Moment, wo ich in einem Pflegebogen, wo eben die einzelnen Posten abgerechnet werden, lauter Dinge wie Waschen, den Patienten lagern, Dekubitusvorsorge und so weiter reinschreibe, aber nirgendwo das Patientengespräch steht. Da kann ich das zwar wichtig finden und tun, aber wenn ich weiß, dass ich dafür nicht bezahlt werde, sondern für die anderen Dinge, dann wird sich dieses Wertesystem auch in meinem Kopf festsetzen. Das ist das, was ich jetzt auch viel in der Vorklinik erlebe. Es gibt ganz viele Veranstaltungen, die darauf hinauslaufen, Klausuren zu bestehen und Punkte für die Klausuren zu bekommen. Und es gibt andere Veranstaltungen, die mich vielleicht viel mehr interessieren oder wo ich mir denke, hey, da geht's echt darum, was mich eigentlich am Arztsein interessiert, aber dafür kriege ich keinen Schein. Und ganz schnell führt es dazu, dass ich die Dinge mache, die ich machen muss oder die bewertet werden, weil auch in meinem Kopf irgendwann passiert, dass ich die höher werte als die Dinge, die mir eigentlich wirklich am Herzen liegen. Und deswegen denke ich, dass ich da ganz dringend was ändern muss, dass entweder wir wieder bewusster werden müssen dafür, was uns am Herzen liegt und dass es nicht nur darum geht, bestimmte Punkte zu sammeln oder noch viel besser, dass sich dieses System ändert und die Arzt-Patienten-Beziehung wieder gewertschätzt wird.
Ja, da fällt mir gerade ein Zitat ein. Ich glaube, es war Johannes Rau, der das gesagt hat. Wir werden irgendwann von allen Dingen den Preis kennen, aber nicht mehr ihren Wert. Mhm. Das fand ich einen sehr treffenden Satz und ich glaube, der passt an der Stelle auch ganz gut.
Es ist ja auch immer noch so, dass wir ja dafür bezahlt werden, dass wir bestimmte Krankheitsbilder behandeln. In China zum Beispiel ist es eher so, dass man dafür bezahlt wird, wie viele Menschen man gesund macht. Das macht natürlich einen völlig anderen Effekt in einem Gesundheitssystem, wenn ich Gesundheit produziere. Wenn ich mich natürlich als Behandler von Krankheit sehe, dann geht es um was völlig anderes.
Produzent von Gesundheit, das ist natürlich ein neuer Ansatz.
Tatsächlich. Ja, das klingt jetzt auch wieder marketingstrategiemäßig, aber das würde ja eine ganz andere Ausrichtung im Gesundheitssystem bringen.
Ja, auch Gesunderhaltung. Also Wenn wir mal vom Normal, vielleicht ist es falsch, aber man geht ja vom Normalzustand aus, ich bin gesund und ab und zu bin ich mal krank und dann brauche ich eine Behandlung, um aber wieder in den Normalzustand Gesundheit zurückzukommen. Sei denn, ich habe irgendwas Chronisches, wenn ich natürlich irgendwie, was weiß ich, wir haben Paralympics im Moment, da sieht man ja Leute mit Unterschenkeln amputiert oder die sind halt blind oder irgendwas, was sie von der Norm abweichen lässt. Und das wird sich nicht wieder ändern nach aller Voraussicht. Also wenn die Medizin nicht in der Lage ist, irgendwelche Extremitäten nachwachsen zu lassen, wie beim Seestern, dann wird es halt nicht funktionieren. Die werden dann damit weiterhin leben müssen. Und das bringt mich ja auch.
Ja, aber es ist ja auch die Frage, was man immer als krank oder als schlecht oder als besser definiert.
Genau.
Also es gibt jetzt zum Beispiel auch eine große Bewegung von Autisten, die sagen, hey, hört auf, uns als krank zu sehen. Wir haben super gute Qualitäten. Wir können visuell denken. Das könnt ihr alle überhaupt nicht. Das heißt, seht uns endlich in dem, was wir können und nicht immer in dem, was wir nicht können. Wir sind nicht krank. Und das finde ich total gut, weil da müssen wir als Mediziner auch umdenken. Und wir hören ganz oft auch gar nicht zu, wo der Patient sich krank fühlt. Wir haben unser Wertungsschema, was die schlimmste Krankheit ist, die ein multimorbider Patient hat. Und das ist meistens nicht das, was er als Schlimmstes empfindet. Mhm. Also ich kann mich an eine Frau erinnern, die furchtbare Herzprobleme hatte und außerdem Arthrose im Knie, so hätten wir es gesagt. Und für diese Frau stand aber diese Arthrose völlig im Mittelpunkt, weil sie gesagt hat, ich will endlich wieder spazieren gehen können, ich möchte rausgehen können. Das ist die Lebensqualität, die mir gerade fehlt. Und das wieder hören zu können und sehen zu können und zu sagen, hey, dann gucken wir jetzt auch da ganz bewusst hin, dass wir das auch in Ordnung bringen und sagen nicht, naja, die Arthrose, pst, die brauchen wir eh nicht mehr behandeln, weil solange das Herz nicht funktioniert, ist es egal. Das ist, glaube ich, wichtig, dass wir da auch wieder anders gucken.
Ich habe einen im Chor einen Kollegen, der blind ist und der hatte letztens einen Schnupfen und war dann längere Zeit nicht da, kam dann wieder und sagt so, ich bin wieder gesund. Das sagt der Blinde, ich bin gesund. Das hat natürlich auch erstmal so ein Gelächter geführt, wo wir alle sowieso mit der Tatsache, dass der Kollege nicht sehen kann, völlig locker umgehen. Also das ist jetzt kein Problem in dem Sinne, wo wir jetzt sagen, da müssen wir jetzt ganz, ganz besondere Maßnahmen ergreifen oder so, der wird einfach mitgeschleppt. Nee. Und jeder hält irgendwie mal die Tür auf oder sagt, da ist eine Stufe. Meistens weiß er das schon, bevor irgendeiner von uns den Hinweis gegeben hat. Also
der hat auch ganz andere Qualitäten, denn er nutzt seine Gehirnkapazitäten, die er nicht zum Sehen braucht, die für gewöhnliche relativ groß sind, weil das ganz schön viel Arbeit, Verarbeitungskapazität braucht. Der nutzt das für andere Dinge. Und das finde ich oft ganz spannend, gerade bei blinden Menschen, wenn man hört, was die alles eben anders wahrnehmen und dadurch erkennen können. Also ich erinnere mich an ein Radiointerview mit dem Herrn Stankowski, der auch einen blinden Kollegen zu Besuch hatte und der sagte dann, wie denkst du eigentlich, wie ich aussehe? Und meinte, naja, du bist schon dick. Das kann ich wahrnehmen, obwohl ich dich nicht sehe. Und das fand ich zum Beispiel erstaunlich. Da dachte ich mir, wow, das ist irgendwie auch echt eine spannende Qualität, was da alles an Feinheiten wahrgenommen wird. Also für mich ist das überhaupt keine Krankheit.
Ja, es ist eine Abweichung von dem, was wir als Norm betrachten, weil es eben eine Minderheit ist. Und klar, solche Dinge wie Autofahren oder so.
Die
Uni Witten
ist auch eine Abweichung von der Norm. Das war eine ziemlich gute.
Vielleicht hat sie auch ihre blinden Seiten. Das kann ja auch sein. Gut, also, wir haben jetzt gerade, müssen wir ein bisschen mal sortieren, wir sind in dem Thema Sommerakademie 2012 und das Gespräch, was wir gerade führen, zeigt ja schon den bunten Themenstrauß der sie sich dort gewidmet haben. Wir kamen jetzt über die Palliativmedizin, die im Plenum stattgefunden hat, so in die Wertigkeit, was in einer Klinik überhaupt, ja, beachtet wird oder geachtet wird und wie der Patientenumgang sein kann, könnte, wie er ist, wo die Bedingungen liegen. Und ein Schlüssel, haben wir gesagt, ist das System, also der Berechnung. Was haben Sie denn an der Stelle und wo zum Gesundheitssystem gemacht?
Zum einen hatten wir einen Vertiefungsworkshop, der hier auch von Studierenden der Uni organisiert wurde und wo tolle Gastdozenten waren, zum Beispiel von Arvid, das ist eine Alternative zum Krankenkassensystem, die eben damit arbeiten, dass sie einen direkten Kontakt zwischen dem Patienten und dem Patientenwünschen und dem Therapeuten herstellen und über ein genossenschaftliches System arbeiten. Und dann hatten wir in der Podiumsdiskussion auch dieses Thema. Und was da für mich nochmal richtig rausgekommen ist, ist, dass wir uns so oft als Opfer dieses Systems sehen. Da wird halt dann geschimpft darauf, dass die Krankenkassen irgendwie an einem zerren und dass dieses DRG-System furchtbar ist und dass wir irgendwie nur noch für irgendwelche großen Konzerne arbeiten und gar nicht mehr für den Patienten, weil wir müssen ja dem Unternehmen nachher die Rechenschaft ablegen und nicht dem Patienten, also natürlich in einer gewissen Weise. Und was wir noch gemacht haben am Ende im letzten Plenum war nochmal, ja, das sollte eigentlich auch ein Vortrag werden, aber es war für uns ziemlich schwierig, jemanden zu finden, der wirklich visionär über dieses Thema berichtet. Wir wollten eben niemanden, der sagt, ja, es ist alles so schlecht, sondern wir wollten jemanden, der sagt, ich habe die Idee, wie man es anders machen kann. Und das war tatsächlich ganz schön heikel. Und was wir letztendlich gemacht haben, ist, dass wir einfach mal die Teilnehmer aufgefordert haben, aufzuschreiben, was eigentlich zum Gesundheitssystem gehört. Wir haben dann große Tafeln gemacht und dann dieses Gesundheitssystem, so wie es ist, mal darzustellen. Dann haben eben einzelne Personen unterschiedliche Institutionen verkörpert, den Patienten, die Ärzteschaft, das DRG-System, die Krankenkassen, die Kassenärztliche Vereinigung und so weiter. Und die haben dann versucht, ein Standbild zu machen, was erstmal nicht funktioniert hat, weil da so viel Bewegung immer drin war, weil sich die Leute immer gegenseitig hinterhergelaufen sind. Aber letztendlich hat das ganz klar gezeigt, wenn man dann so reingespürt hat, was bedeutet das, an einer bestimmten Stelle in diesem Bild zu stehen, dann war irgendwie klar, der Patient hat sich ziemlich allein gelassen gefühlt, weil die Ärztin ständig das Gefühl hatte, alle zerren an ihr und alle wollen von ihr was. Die Pharmaindustrie möchte gerne nochmal neue Medikamente anbringen und die Kassenärztliche Vereinigung möchte bestimmte Dinge nochmal durchsetzen und die Kassen wollen gerne Geld sparen und so. Und irgendwie war es unglaublich schwierig, sich davon abzugrenzen und überhaupt auf den Patienten zuzugehen oder überhaupt die Ruhe und den Raum zu haben für den Patienten. Und das war ganz spannend, das einfach mal zu spüren. Und eigentlich war keiner der Akteure in diesem Bild wirklich glücklich mit seiner Position. Und dann haben wir versucht, es einfach mal anders darzustellen, wie es auch sein könnte und haben damit so ein bisschen gespielt. Und das war echt eine ganz spannende Übung. Also da ist auf jeden Fall noch Potenzial drin.
Kann man da jetzt ja schon eine Empfehlung daraus ableiten? Oder ist es jetzt wirklich so ein spielerischer Charakter, dass man sagt, ja, gut, also das funktioniert jetzt hier in dieser besonderen Situation quasi im Labormaßstab, aber in echt kann man das nicht denken.
Also wir haben schon Ideen entwickelt, aber ich glaube, das ist alles noch ein bisschen zu früh, um das jetzt dingfest zu machen. Aber wir wollen uns da weiterhin mit beschäftigen. Einige aus der Initiative Medizin mit Herz und Hand bereiten jetzt gerade eine Stufenveranstaltung zu dem Thema vor. Wir werden jetzt nochmal verschiedene Treffen auch zu dem Thema haben. Also das wird uns weiter beschäftigen und wir wollen da gerne weitergehen und schauen, was können wir da bewegen.
Mhm. Jetzt haben Sie gerade das Wort Initiative gesagt. Mhm. Also es ist nicht nur eine regelmäßig jetzt zum dritten Mal stattfindende einmalige Sommerakademie, sondern es gibt im Hintergrund ein Netzwerk, eine Initiative, was kontinuierlich arbeitet.
Mhm. Also es gibt diese Initiative Medizin mit Herz und Hand. Und zwar hat die sich so nach den letzten beiden Sommerakademien entwickelt, weil die Leute gesagt haben, hey, wir haben jetzt zwei Sommerakademien gemacht und wir haben eigentlich super viel Potenzial, das weiterzuentwickeln. Und das ist jetzt so, dass es eine Verbindung von Studenten, also Verbindung ist jetzt ein bisschen ein schwieriges Wort, es ist ein Zusammenschluss von Menschen, die schon Sommerakademien organisiert haben oder sich von anderen Seiten her für diese Initiative interessieren. Und die ist jetzt gerade auch dabei, sich nochmal richtig zu formieren und zu gucken, was wollen wir eigentlich, wie wollen wir arbeiten, was können unsere Ziele sein. Und da stehen ganz viele verschiedene Projekte an. Also es ist angedacht, vielleicht auch mal eine Ringvorlesung zu machen und es soll ein Projekt geben für Assistenzärzte. Wir überlegen, ein Buch herauszugeben, um nochmal ja Interviews mit Vorbildern zu machen und zu zeigen, wie hat zum Beispiel jemand wie Volker Diehl seinen Weg zur Integrativmedizin gefunden, der jetzt nun ein sehr renommierter Forscher ist, ein Lehrbuch rausgegeben hat, in verschiedenen Forschungsgesellschaften ist und so weiter und trotzdem irgendwie immer gemerkt hat, so man muss irgendwie mit dem Patienten arbeiten und zum Ende ja, ich will es nicht sagen zum Ende seiner Karriere, aber Ende der 90er Jahre dann das Haus Lebenswert gegründet hat, um eben Krebspatienten integrativmedizinisch behandeln zu können. Auch wenn seine Kollegen die Nase gerümpft haben und gesagt haben, Mensch, jetzt bist du schon so ein Honorardoktor, Professor und alles und was machst denn du da gerade? Aber er hat gesagt, hey, es ist ganz wichtig, dass wir die Patienten ganzheitlich betrachten. Und ich glaube, es ist gut, solche Menschen zu kennen und Vorbilder zu haben, wenn man am Anfang seines Studiums steht, um eben zu wissen, wie könnte mein Weg mal verlaufen oder wo könnte es vielleicht hingehen?
Ein ehemaliger Studierender, der im Moment hier im Haus als Mitarbeiter tätig war, der hat die Akademie auch, ich glaube, als Tagesgast oder als Zaungast gesehen, mitgemacht. Und als wir beim Mittagessen saßen, sagte er, ja, er hätte sich dann dadurch auch wieder an seine eigenen Vorstellungen und Werte erinnert, mit denen er ins Studium hineingegangen ist. Über das Studium als solche und dann auch die Arbeit hier im Haus und so, hat er sich davon relativ weit entfernt und hat sich erstmal wieder rückerinnert und sagt, oh ja, das wollte ich früher auch mal. Also das, man muss schon sehr wachsam sein, dass diese Ideen nicht verloren gehen, also bei sich selber auch.
Ja, das glaube ich ist auch der Grund, warum das für viele so schwierig ist. Man ist eben so gestresst von allem, was passiert und man macht es sich nicht bewusst, warum man das eigentlich studiert. Das, glaube ich, ist tatsächlich gerade, wenn man so direkt nach der Schule in die Uni kommt, man ist mit so vielen Dingen beschäftigt, dann noch dieses Studium und ein Testat nach dem anderen, jetzt nicht in Witten, aber eben an staatlichen Unis. Und irgendwann sind die 2 Jahre rum und dann kommen die Patienten und die Patienten sind nicht so wie im Lehrbuch und dann sind es auch noch so viele und die ganzen Kollegen sprechen sowieso in einem bestimmten Jargon darüber und dann fällt man so schnell in eine Rolle, die man gar nicht mehr reflektiert. Und dann sagt man irgendwann 20 Jahre später, wenn man Leute wie uns trifft, naja, irgendwann hatte ich auch mal solche Ideale, aber das kannst du gleich vergessen, das funktioniert sowieso nicht. Und da, glaube ich, müssen wir ganz wachsam sein und sagen, doch, das funktioniert. Man muss es eben nur bewusst machen und da auch investieren, dass man das auch macht. Denn es gibt Leute, die das schaffen.
Also Leute wie uns, sagten sie, das heißt, sie nehmen sich schon selbst als eine Gruppe wahr, so das kleine gallische Dorf, was so gegen alle anderen steht?
Nee, nicht in der Form. Also ich glaube, alle Dinge, für die man mit Gewalt kämpfen muss, das ist irgendwie nix. Da muss einfach die Zeit für reif sein. Und jetzt
Sie können
ist
ja auch mit Charme aufwarten beispielsweise.
Genau, danke. ich glaube, es ist gerade einfach tatsächlich die Zeit reif. Man sieht irgendwie, in Europa bilden sich gerade einige Initiativen von studentischer Seite. Es gibt Compassion for Care in den Niederlanden, es gibt Ein Herz in Wien, es gibt in Berlin die Medizin und Menschlichkeit. Es gibt, ja, in Spanien haben wir jetzt Leute getroffen, die auch sowas aufbauen. Es gibt in Dänemark MICAM. Also irgendwie ist da gerade eine Bewegung in der Studentenschaft. Und die Patienten möchten integrative Medizin. Die suchen danach und oft sprechen sie nicht mit ihrem Arzt darüber, was für die Ärzte ganz erschreckend ist, festzustellen, huch, ich habe immer gedacht, bei mir benutzt so einen Zauberkram keiner und jetzt merke ich, dass man ganz viele, vielleicht sollte ich ja doch mal hingucken, was da dran ist. Und das ist, glaube ich, das, wo wir sagen, wir machen jetzt einfach mal sozusagen die Initialzelle und wir geben Raum für Leute, die das machen möchten und die es in die Welt tragen und dann wird sich das von selber entwickeln und wenn es gut ist, dann wird es seinen Platz finden. Also das gallische Dorf sehe ich eher so ein bisschen kriegerischer und ich glaube, so sind wir nicht. Ich glaube, wir überzeugen einfach dadurch, dass wir was Gutes tun.
Naja, kriegerisch, also das war jetzt auch nicht mein Bild, sondern eher so die, wenn wir jetzt dieses Asterix und Obelix Bild nehmen, als Leser dieses Comics schaue ich die ja auch mit einer gewissen Sympathie an. Also okay, da haut einer mit dem Stein auf die Köpfe von anderen Leuten, das ist jetzt nicht so richtig fein, aber ich finde es irgendwie doch eher nett. Ja. Also das ist so eine Ambivalenz irgendwie. Vielleicht kommen wir so ganz langsam mal zum Ende. Sie hatten gerade das Wort Forschung benutzt und es ist natürlich auch immer eine Frage, weil wir ja eine Universität sind, die nicht nur Lehre und auch neue Ideen entwickeln soll, sondern das auch akademisch forscherisch begleiten. Kann man über integrative Medizin forschen und machen Sie das auch?
Also man kann auf jeden Fall. Ich antworte erstmal darauf, ob man das kann. Also man kann generell zu allen Therapieverfahren, mit denen wir hier gearbeitet haben und zum Medizinsystem forschen, das wird auch gemacht. Es gibt relativ wenig Gelder, gerade in Europa dafür. In den Staaten ist es ganz anders. Da gibt es einen riesigen Topf, aus dem diese Forschung betrieben wird. Und hier ist es aber auch so, dass es zum Beispiel zur Homöopathie sehr gute Meta-Analysen gibt, die zeigen, dass Homöopathie funktioniert. Und zwar nicht, wenn man wie in dieser berühmten Lancet-Studie einfach mal fragt, funktioniert Homöopathie, was ungefähr so sinnvoll ist wie die Frage, funktioniert Antibiotikum? Naja, je nachdem, wo man es einsetzt. Und es gibt aber Meta-Analysen, die zum Beispiel zeigen, dass es beim paralytischen Ileus, bei rheumatoider Arthritis und solchen Erkrankungen durchaus hilft. Und ja, man kann in diesen Bereichen Forschung machen und es ist auch bitter notwendig, dass diese Forschung gemacht wird, aber man muss oft kreativ werden, um sich neue Forschungsdesigns zu überlegen. Also wenn ich sowas wie Tai Chi überprüfen will, dann kann ich schlecht ein Placebo geben. Was dann teilweise gemacht wurde, war, dass man die Leute auf Warteliste gesetzt hat und dann hat man einmal die Leute beobachtet, die Tai Chi gemacht haben und dann die Leute, die Warteliste sind. Das ist natürlich auch Käse, weil derjenige, der was macht, hat natürlich immer einen Effekt, weil er das Gefühl hat, ich tue jetzt was für meine Gesundheit. Aber was man machen kann, ist, man kann eine Gruppe nehmen, die Tai Chi macht und eine Gruppe, die Gymnastik macht. Und dann kann man gucken, ob es einen Unterschied gibt. Und es ist gemacht worden und da konnte man zeigen, dass Tai Chi wesentlich effektiver ist. Das heißt, man muss vor allen Dingen erstmal das Ruder in die Hand nehmen und da Forschung betreiben. Und da ist sicherlich ganz viel Bedarf. Vor allem, weil da eben nicht eine Pharmaindustrie hintersteht, die wahnsinnig viel Geld damit machen kann und deswegen riesige klinische Studien in Auftrag gibt, sondern weil es ganz oft eher erstmal aus Idealismus gespeist ist. Und die andere Frage, machen wir da was? Was wir jetzt als Sommerakademie machen, ist, dass wir einen Fragebogen entwickelt haben, um zu überprüfen, welche Coping-Strategien haben Medizinstudierende eigentlich, um mit dem Stress im Studium umzugehen? Und sind die eigentlich glücklich in ihrem Studium oder fühlen die sich die ganze Zeit überfordert und schaffen die es irgendwie im Privatleben noch zu haben oder geht es nicht? Und wir haben das mit Leuten gemacht, die zur Sommerakademie gekommen sind, bevor die Sommerakademie angefangen hat, mit einer Vergleichsgruppe und werden das jetzt in Zeitabständen nochmal machen, um zu gucken, ob diese Leute während der Sommerakademie Impulse mitnehmen, durch die sich ihre Coping-Strategien verändern und mit denen sie besser mit Stress umgehen können. Und das werden wir im Herbst in Washington bei einem Kongress auch vorstellen und werden mal gucken, was da letztendlich an Ergebnissen rauskommt, auch in der Zukunft.
Donnerwetter. Washington klingt natürlich schon sehr nach großer, weiter Welt.
Ja, da war ich auch stolz, dass das geklappt hat.
Was ist das für ein Anlass, dass Sie da hinfahren?
Das ist ein Kongress, wo es um die Ausbildung in Integrativmedizin geht. Und wir haben davon erfahren über den Professor Haramati, der hier zu Besuch war. Und der hat gesagt, schickt doch mal euer Abstract dahin, vielleicht nehmen sie euch ja. Und dann haben wir gesagt, gut, machen wir. Dann haben wir unser Konzept ein bisschen umgeschrieben und haben eben diese Studie beschrieben. Und dann haben die gesagt, ja, klingt interessant. Mal schön Studenten dabei zu haben, die selber sowas auf die Beine stellen.
Ja, Chapeau, herzlichen Glückwunsch.
Ja,
das ist natürlich,
da freuen
schön.
Wir uns.
Ja, klar, dann tragen Sie das in die Welt. Noch mehr, als Sie das hier schon gemacht haben. Hm. Also ich glaube, dass jeder Teilnehmer der Sommerakademie, okay, jeder darf ich jetzt nicht sagen, ich habe vielleicht mit 12 oder 15 gesprochen, aber bei jedem einzelnen Gespräch kam Begeisterung dabei heraus und irgendein, ja, ich habe immer gesagt, die leuchten von innen, die Menschen, die ich da gesehen habe.
Schön.
Es waren auch hier vorne wurden gemalt auf Tischen und die Offenheit von den Leuten, die dort gemalt haben, für so ein Mikrofon und mal eben was dazu sagen, die war sehr niedrig. Die waren mit sich selbst beschäftigt, aber das soll ja jetzt kein Ausdruck sein, dass sie nicht erleuchtet waren. Mhm. Klingt jetzt auch schon so esoterisch, ja. Man ist erleuchtet.
Na, vielleicht haben wir radioaktives Essen verteilt.
Nein, aber man hat schon gemerkt, dass, dass die Sommerakademie in ihrer Art oder die Menschen, die dort zusammengekommen sind, das hatte schon was Besonderes und hat die Teilnehmer schon irgendwie schon, also den Ausschnitt, den ich gesehen habe, schon wirklich mit Impuls versehen. Und ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass die, wenn die dann in ihre Klinik, in ihre Praxis, in ihre Krankenpflegeschule oder wo auch immer hingehen, dass die davon was mitnehmen und da so einpflanzen irgendwie und dass sich das vielleicht dann doch fortsetzen. Nächstes Jahr haben sie dann plötzlich 300 Teilnehmer.
Oh, wir wollen es nicht hoffen, dann wird es ein bisschen eng hier im Audimax.
Gut, dann nehmen sie die große Halle.
Ja, hatten wir auch schon mal überlegt, aber das Audimax ist technisch und von der Gemütlichkeit doch einfach nochmal eine Stufe besser.
Ja, es ist halt ein großer, aber
aber wenn so viele Leute kommen, dann werden wir darüber nochmal nachdenken.
Ja, sonst das große THW-Zelt. Also das war überhaupt ein Anblick, damit hatte ich gar nicht gerechnet, dass da wirklich 40 Schlafsäcke und Schlafstätten liegen. Und was man nicht hören konnte, aber was ich riechen konnte, das war schon, dass dort auch wirklich die Menschen genächtigt haben. Ja, das war wirklich beeindruckend. Ja.
Also wir mussten dieses Jahr auch tatsächlich räumlich ein bisschen ausweichen, weil wir so viele Workshops hatten. Und was total schön ist, ist, dass wir dieses Jahr eine Kooperation mit dem Christophorus-Haus hatten. Und
das ist das, was hier die Straße hoch.
Genau, also das ist quasi das Gebäude, auf dessen Grünland unsere Universität steht, der Bauernhof. Mhm. Und da ist ein Wohnprojekt für seelenpflegebedürftige Menschen drin, wie es so schön heißt.
Anthroposophisch.
Genau. Ja. Und die waren schon immer ganz interessiert an der Sommerakademie und waren deswegen total offen dafür, als wir gesagt haben, wir haben eigentlich zu wenig Räume, könnt ihr uns unterstützen? Und ein Workshop hat dann drüben stattgefunden und das war total nett und auch die Teilnehmer haben uns gefeedbackt, dass sie es ganz nett fanden, mal da hinten durchs Feld zu laufen, mhm, so im Workshop nochmal da anzukommen. Also das hat mich auch sehr gefreut, dass es geklappt hat und wir haben im Austausch dafür unsere Clowns rüber geschickt und die haben dann mit den Bewohnern abends nochmal wildes Programm gemacht.
Ja, der lief ja immer so eine Horde von bunt gekleideten und teilweise mit gefilzter Clownsnase ausgestatteten, ja, Klinik-Clowns hier herum, was ja auch so ein interessanter Ansatz ist. Wo ich besonders mir vorstelle, dass eben dieser Halbgott in Weiß und der Klinik-Clown, wenn die zwei Konzepte aufeinander prallen, da ist ja sicherlich auch Musik drin. Also ja, das läuft ja auch nicht ganz konfliktfrei. Aber wo Sie gerade sagen, Christophorus Haus, Sie haben ja auch Kliniken besucht im Umkreis hier, die integrativ arbeiten. Da wollte ich gerne noch zum Schluss drauf kommen. Was haben Sie denn da besucht, außer vielleicht Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke, was ja vielleicht sehr nahe liegt?
Wir waren in Essen in der Klinik für Naturheilkunde und Integrativmedizin, die da zur Klinik Essen-Mitte gehört und haben uns da die Mind-Body-Medicine angeguckt. Also wir hatten mit einigen Dozenten zusammengearbeitet. Die Anna Paul, die Mind-Body-Medicine leitet, hat hier einen Workshop gegeben und hat auch an der Podiumsdiskussion teilgenommen.
Kann man das mal ganz kurz erklären? Also Mind-Body-Medicine. Mind ist der Geist, ja. Body ist der Körper, genau. Geist-Körper-Medizin. Was
genau, es geht ganz viel darum, den Menschen erstmal darin zu unterstützen, eigene Strategien zu entwickeln. Also es geht viel um Yoga, es geht um Meditation, um sozusagen über den salutogenetischen Ansatz. Muss ich dann vielleicht auch kurz erklären. Es geht ihnen darum, nicht von der Pathologie aus zu gucken, was ist krank an den Menschen, was müssen wir gegen die Krankheit tun, sondern zu gucken, was ist gesund an den Menschen und wie können wir das so fördern, dass er dadurch gestärkt wird. Mhm. Und das ist, die arbeiten da mit einer inneren Station mit Mind-Body-Medicine und haben vor allem Schmerzpatienten und die Patienten kommen für 2 Wochen dorthin und lernen eben Strategien kennen, um anders mit Schmerz umzugehen. Oder erstmal anders mit den Quellen des Schmerzes, was eben oft Stress ist. Oder das Gefühl, nicht selbstbestimmt zu leben oder sowas, wie man da Strategien entwickeln kann, anders damit umzugehen. Und da gibt's auch gerade in den Staaten ganz interessante Forschung zu, und die zum Beispiel zeigt, dass sich unter Meditation das Gehirn verändert, dass der Kortex an Stellen, die für Stressverarbeitung oder Empathie zum Beispiel zuständig sind, dass da der Kortex dicker wird. Oder dass es offenbar auch einen Einfluss auf Demenz hat, dass die Strukturen, die bei Demenz zuerst degenerieren, durch Meditation gestärkt werden. Also ist auch dementsprechend in einigen Bereichen evidence-based oder in vielen Bereichen. Und da geht es eben eher darum, den Patienten in seiner Kraft und seiner Gesundheit zu fördern. Genau, das haben wir uns dort angeguckt. Und dann waren wir in der Kinderklinik in Datteln, wo wir uns eigentlich die Palliativstation angucken wollten. Aber das machen wir dann nächstes Jahr, weil dieses Jahr ist es wohl mit der Absprache ein bisschen schief gelaufen. Und dafür haben die sich aber so mal die Kinderklinik angeschaut.
Naja, genau. Nicht alles funktioniert, aber das meiste.
Ja, ab und zu funktioniert auch bei uns was nicht. Ja, und ansonsten hatten wir hier auch ein bisschen Programm parallel hier an der Uni noch, weil ja nicht alle Leute dann auf Exkursion wollten. Ach so, ich habe noch Exkursion vergessen, fällt mir da gerade ein. Also wir hatten auch eine homöopathische Pflanzenexkursion und wir hatten eine Exkursion zur goetheanischen Vegetationskunde.
Oh, wo kann man das denn hier machen?
Also das kann man im Prinzip überall machen. Da geht es eher darum, wie eine Landschaft komponiert ist und wo bestimmte Heilpflanzen wachsen und warum und wie man in dem Standort auch schon was erkennen kann.
Also auch hier im Garten der Universität wachsen Pflanzen, die man durchaus als Heilpflanzen bezeichnen kann?
Ja, und der Christoph Wahle, der diese Exkursionen für uns gemacht hat, der ist auch daran beteiligt gewesen, hier den Garten und so weiter anzulegen. Also ist auch sehr mit der Uni verbunden und macht das ganz großartig.
Ja, wunderbar. Sollen wir demnächst mal mit offenen Augen durch den Garten gehen. Also genau. Es gibt ja hier vorne einen Bereich, da steht so ein Schildchen Bertrams Garten. Also Bertram ist ja auch ein Name eines Dozenten, eines langjährigen Dozenten hier, der auch immer viel mit Pflanzen zu tun gehabt hat. Ich vermute mal, dass der dort ein paar Pflanzen entweder hat er diese selber da angesetzt oder man hat ihm zu Ehren diese Pflanzen dahin getan. Das weiß ich jetzt nicht, das wird aus dem Schild jetzt nicht so deutlich, aber da gibt es auf jeden Fall auch schon mal irgendwelche besonderen Pflänzchen, die da so stehen. Ja, haben wir das Thema Sommerakademie in Länge und Breite abgedeckt oder haben wir noch irgendwie wichtige Aspekte vergessen?
Also was wir noch nicht, was man noch erzählen könnte,
ja, gerne,
wo wir schon bei dem Programm waren, ist, dass wir dieses Jahr sehr viele Impulsangebote tatsächlich dabei hatten, wo die Teilnehmer selber aktiv werden können. Und was mir besonders wichtig war, war zum Beispiel das Kolloquium, wo Forschungsarbeiten vorgestellt wurden. Das waren zum Teil Doktorarbeiten, zum Teil aber auch einfach Themen, mit denen sich die Leute lange auseinandergesetzt hatten. Und das war wirklich spannend zu sehen, was es da alles gibt. Und das werden wir auch weiterhin ausbauen. Dann gab es die Rotation, in der die einzelnen Workshops vorgestellt wurden, weil wir eben die Erfahrung gemacht haben, es ist das eine, was Neues zu lernen innerhalb einer Woche. Aber wenn man es dann nochmal vorgestellt hat für andere, dann setzt es sich nochmal anders und dann verbindet man sich auch anders damit. Und das war also auch wiederum ganz spannend für die Leute, sich nochmal mit dem, was sie in einer Woche gelernt hatten, so auseinanderzusetzen, dass sie das nochmal spannend und so darstellen können für andere, dass es wirklich widerspiegelt, was für sie das Wichtigste war, was in dem Kurs passiert ist. Und dann haben wir zum Beispiel ein Pro-Action-Café gehabt. Da haben, das ist ein ganz interessantes Konzept, was wir mit einem anderen Team zusammen, mit Ideen hoch 3 aus Alfter zusammen gemacht haben. Da geht es darum, dass man eigentlich ganz viel kann und auch ganz viel weitergeben kann an Projektideen. Und was wir gemacht haben, ist, dass ein Viertel der Leute ein Projekt sich überlegt hat oder mit der Idee eines Projektes dorthin gekommen ist und zum Beispiel gesagt hat, ich möchte so gerne eine Hochschulgruppe Integrative Medizin gründen oder ich möchte gerne eine politische Institution für Assistenzärzte machen oder. Und dann wurde diese Idee einmal kurz festgehalten und die anderen Leute sind dann als Coaches aufgetreten. Die sind immer zu dritt zu unterschiedlichen Tischen dann gegangen und haben diesen Menschen beraten, was er denn jetzt machen kann, und zwar in unterschiedlichen Phasen. Dann geht es erstmal um die genaue Fassung des Projekts, worum geht es eigentlich, dann geht es darum, wie kann man das praktisch umsetzen, was braucht es dafür finanziell und so weiter und letztendlich, was sind jetzt die nächsten Schritte, wie konkretisiere ich das und wie bringe ich das in die Welt. Und das ist ein ganz kraftvolles Instrument, nicht nur, weil diejenigen, die eine Idee haben, viel klarer darin werden, was sie eigentlich wollen und super gute Ideen bekommen, sondern auch, weil die Coaches merken, dass sie ein wahnsinniges Wissen haben und ganz viel Impulse auch weitergeben können, auch wenn sie vorher denken, ich soll jemanden coachen. Und das haben uns auch nochmal viele gefeedbackt, dass es für sie ein ganz wertvolles Format war, in dem sie richtig nochmal was mitgenommen haben, wo sie sagen, okay, die Sommerakademie ist fast vorbei, aber ich habe jetzt hier einen Plan und da steht genau drauf, was ich machen will und wie ich da hinkomme und ganz tolle Adressen, wer mir da weiterhelfen kann.
Und es gibt ein paar andere Leute, die das auch für durchführbar halten. Also es gibt ja auch einen gewissen Mut. Dann, wenn man das schon mal 3 oder 4 Leuten oder einer größeren Gruppe vorgestellt hat und die haben nicht von vornherein gesagt, lass die Finger davon, das kann ja nie klappen, sondern dass man sagt, ja, wenn du hier noch ein bisschen drehst und da noch und dann etwas präziser an der Stelle und jetzt überleg dir mal, wie du das Problem angehst, und dann hat man natürlich schon wirklich ein Konzept, mit dem man auf dem man dann auch aufbauen kann. Das ist dann kein Hirngespinst mehr. Ne?
Von daher ist es wirklich total schön zu sehen, wie die unterschiedlichen Qualitäten von uns im Team zusammengelaufen sind. Also da waren eben Leute aus allen Bereichen, die solche Impulse nochmal reingebracht haben und dadurch ist eben auch dieses bunte Programm entstanden und konnte so funktionieren.
Ja, es ist wirklich faszinierend, was sie alles geschafft haben, in eine Woche unterzubringen. Und dann auch mit dieser, ich meine, der Vertiefungsworkshop, 5 verschiedene Themen. Gar nicht wahr. Mehrere Themen, aber 5 Einheiten jeweils zu einem Thema. 15 Themen waren es doch, ne?
Genau, 15 Themen und insgesamt hatte man in einem Vertiefungsworkshop 10 Stunden Zeit, sich dem Thema zu widmen.
Sagenhaft. Ach, das Nachtcafé, das wollte ich noch ansprechen. Was war das denn?
Das Nachtcafé selbst war in der Cafeteria aufgebaut. Da war eben einfach Getränkeausschank und frohes Beisammensitzen. Aber wir haben auch jeden Abend Programm angeboten. Es gab zum Beispiel ein wildes Ska-Konzert. ganz am Anfang, als die Leute noch Energie hatten. Es gab Tanzkurse in Lindy Hop und im Tango. Es gab ein wunderschönes Konzert von Sonja und Micha, die hier beide an der Uni auch sind. Ein Grillabend. Wir haben Impro-Theater gemacht einen Abend und es gab eine Open-Stage-Veranstaltung, wo dann die Teilnehmer selber was dargeboten haben. Und naja, ich bin ja selbst immer so jemand, so bunter Abend und so, da schnacken mir eher die Fußnägel hoch. Aber es war wirklich unglaublich, was für tolle Beiträge wir hatten. Ob es Gesang war, ob es Schauspiel war, ob es Jonglage war oder ja, es war einfach wunderschön.
Ja, das klingt wirklich wie 6 Wochen Sommerferien, Freizeit. Nein, man muss, es ging von einem Samstag.
So habe ich mich danach auch gefühlt.
Bis zu einem anderen Samstag. Also es ist wirklich nur eine Woche und das ist alles in dieser einen Woche passiert.
Ja.
Da braucht man ja wirklich dann hinterher einen Monat oder zwei, um das so wieder so in sich aufzuarbeiten wahrscheinlich. Ja. Wo Sie gerade sagten, das ist noch die Phase des Ausschlafens. Das kann man ja nun wirklich auch gut nachvollziehen, dass das so ist.
Aber genau, jetzt sind wir schon wieder voll damit beschäftigt, den Film zu machen für die Sommerakademie. Wir hatten ja einen fantastischen Filmemacher dabei und der sitzt jetzt mit seinem Material zu Hause und möchte gerne Input haben. Und da sind wir jetzt also gerade wieder voll dabei, da einen schönen Film draus zu machen.
Ja, welchen Umfang hat das? Ist das so 3/4 Stunde Dokumentation oder mehr so 90 Minuten?
Also unsere Idee war am Anfang vor allem Trailer für die Homepage zu haben, also nur 5 Minuten oder was man auch mal den Sponsoren zur Verfügung stellen kann. Dann war aber ziemlich schnell klar, wow, wir haben ziemlich viel Material, vielleicht sollte man da doch noch ein bisschen länger draus machen. Und jetzt scheint es tatsächlich ein 3/4-stündiger Beitrag zu werden. Also ich bin mal gespannt.
Ich hatte ja auch teilweise mit den Machern da gesprochen, zumindest mit der Journalistikstudentin aus Münster, die ja auch sehr engagiert war und da dann das Thema auch medial begleitet hat. Das ist ja auch wichtig, dass man dann, gerade wenn man Impulsgeber sein möchte und sich auch als solcher versteht, dass man dann ein Sprachrohr nach außen findet. Und ich hoffe, unser kleiner Podcast hier trägt auch dazu bei, dass die Idee sich nun fortträgt. Und wer sich darüber informieren möchte, wo findet er oder sie Informationen?
Wir haben eine ganz tolle Homepage, das ist www.medizinmitherzundhand.de, alles zusammengeschrieben.
Also kein Bindestrich dazwischen, nein, sondern Medizin mit Herz und Hand ist ein Wort.
Genau.
Mhm. Und da ist dann…
Da gibt es alle Infos und sonst kann man sich auch gerne über die info@medizinmitherzundhand.de noch nähere Infos einholen.
Mhm. Da kommt man dann bei Ihnen an oder bei Ihrer Gruppe.
Genau.
Initiative. Wie bezeichnen Sie sich? Initiative, Gruppe, Freundeskreis?
Also wir sind die Initiative Medizin mit Herz und Hand und die Organisatoren der Sommerakademie sind einfach das Orga-Team.
Gut. Und die mit den kleinen Täschchen, das waren dann Leute mit besonderen Aufgaben?
Das waren unsere Satelliten.
Ach, das waren die Satelliten, ja. Es genau. Liefen hier einige Menschen rum, die hatten so verkleinerte Einkaufsbeutel.
Ja, wir haben uns die ganze Zeit überlegt, wie wir die sichtbar machen. Und ja, wir dachten erst an T-Shirts, aber dann haben wir uns gedacht, wenn die die ganze Woche mit dem gleichen T-Shirt rumlaufen müssen, das ist auch nicht so eine schöne Idee. Schärpen waren uns jetzt wieder zu politisch besetzt und dann ist uns irgendwann eingefallen, so Taschen wären toll. Und dann haben wir die wunderbare Luisa gefunden, die ja auch studiert und die gesagt hat, Mensch, ich nähe euch die Taschen und bemale euch die. Und die waren also handgemacht und… Oh. Da hatten dann alle so ein Täschchen, auf dem zum Beispiel Navigator stand für unseren Fahrdienst für die Dozenten. Die Küchengöttinnen hatten ihr Täschchen, die Dozentenwunscherfüllerin und so weiter.
Genau, Dozentenwunscherfüller, das hatte ich gesehen.
Genau, darüber habe ich mich besonders gefreut, weil ich ja hauptverantwortlich für Workshops und Dozenten war und das hat mich doch sehr entlastet, dass mir da jemand zur Hand gegangen ist.
Und ist irgendwas völlig schief gegangen, außer in Datteln, dass sie die Klinik ja nicht angetroffen haben, so wie sie es wollten?
Oh, da muss ich jetzt mal überlegen. Ist was völlig schief gegangen? Ich glaube nicht.
Kein Klo verstopft, keine Dusche abgesoffen, außer dass das Zelt undicht war.
Oh, die Geschenke für die Satelliten sind zu spät angekommen.
Naja.
Aber ansonsten hat, glaube ich, alles reibungslos geklappt. Ja.
Toll.
Also, den Rest haben wir dann improvisiert, was dann gehakt hat. Aber im Grunde genommen war alles da.
Die Verpflegung, wie hat das funktioniert? Wo kam das Essen her? Es standen ja draußen diese Bierbänke und dann kamen zu irgendeiner Zeit die Menschen dahin, saßen erst so da und plötzlich hatten sie gefüllte Teller, aber ich konnte nicht erkennen, wo jetzt überhaupt die Quelle der des Futters. Ja,
das ist dieser alte Spruch, Tischlein deck dich.
Ja, wir haben, genau, so, das wohl funktioniert.
Wir haben unser Mittagessen aus Herdecke bekommen, aus der Kantine. Und morgens und abends haben wir selber was gemacht. Also Frühstück ist jetzt nicht große Kocharbeit, aber abends haben wir dann selber gekocht.
Mhm. Oder am Grillabend dann gegrillt wahrscheinlich.
Genau.
Mhm. Also kam das aus Herdecke. Das ist wahrscheinlich irgendwie so, so angeliefert, dass es mir nicht aufgefallen ist jedenfalls.
Auf jeden Fall haben wir alles in biologischer Qualität möglichst regional besorgt, weil das für uns auch dazu gehört, ganzheitlich zu arbeiten.
Ja, ist ja auch lecker, muss man
sagen.
Oh
ja, das war's.
Gut, machen wir den Deckel drauf. Also, ganz herzlichen Dank für diese ausführliche Beschreibung.
Ja, vielen Dank für die
Einladung. Frau Annemaria, Annemarie, schnell.
Bitte.
Entschuldigung, ich hab's letztens schon Namen verunstaltet. Ja. Also nochmal, Annemarie Schnell, Studentin des vierten, jetzt fünften Semesters Humanmedizin, genau, aber auch gestandene Biologin, Organisatorin der
Sommerakademie. Diplomierte zumindest.
Ja, das ist ja schon mal.
Stimmt.
Ja, hat man schon mal was. Ich habe ein Diplom, genau. Um mit Loriot zu sprechen, aber das wollen wir jetzt nicht auf eine Stufe stellen.
Ich komme ja auch aus Lüdenscheid, von daher.
Ach so, okay. Haben Sie eine gewisse Neigung dazu?
Genau.
Eine Nähe dazu. Vielen Dank Ihnen fürs Erzählen, Ihnen für die Durchführung. Ich glaube, das ist eine Idee, die noch viele Anhänger finden wird.
Das hoffe ich. Es hat auf jeden Fall auch Riesenspaß gemacht. Ja. Und auch jetzt in meiner, ich muss mich noch ein bisschen ausschlafen, Phase, kann ich immer nur noch mit voller Begeisterung an diese Woche zurückdenken und mich auf die nächste freuen.
Sie haben ja so schön geschrieben auf meine Anfrage, kommen Sie alleine oder mit mehreren? Nein, ich komme alleine, aber mit voller Präsenz. Das kann ich sagen, das stimmt. Sie waren da mit voller Präsenz. Ich bin neugierig auf den Film, werde mal gucken. Ich habe mir den vom letzten Jahr, da gab es ja auch schon so einen 5-Minüter oder so mal angeguckt. Das war ja schon ganz nett, dass man da so reingucken konnte. Das hat mich auch animiert, mit dem Mikro rumzulaufen. Was mich auch sehr gewundert hat, dass alle, also jetzt nicht gerade die hier gemalt haben, die will ich aber auch gerne ausnehmen, aber alle anderen haben da sehr offen drauf reagiert und es war sehr einfach, da sehr interessante Statements zu bekommen. Ich danke Ihnen, den Teilnehmern, die damals geantwortet haben. Schöne Idee. Wir können der Uni danken, dass sie das hier immer mitmacht im Sommer. Und natürlich Ihnen als Zuhörern, dass Sie jetzt hier, was haben wir, eine Stunde und 36 Minuten uns zugehört haben. Und wenn Sie interessiert sind, www.medizin-mit-herz-und-hand.de, alles ein Wort ohne Bindestrich, da erfahren Sie noch mehr und vielleicht auch den Termin vom nächsten Jahr, falls Sie mal vorbeigucken müssen. Bis dahin, alles Gute und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Auf Wiedersehen.